Hallo David.
Hallo Robert.
Hier ist die Insel der freien Gedanken.
Die Insel der Freude. Ist wirklich so. Wenn ich zum Podcast komme, dann kann ich ganz kurz vom Wahnsinn des restlichen Lebens abschalten.
Ja, es ist. Wir müssen da nicht wieder drüber reden, aber es ist immer krass. Jede Woche ist immer irgendwie krass. Wenn ich dich frage, wie geht's, dann
wir sind immer noch im
wird
Hotel.
Die Antwort eine Stunde lang meist.
Wir sind immer noch im Hotel.
In einem anderen Hotel.
In einem anderen Hotel, genau. Da ist mein Leben jetzt gerade. Ich habe neulich jemanden getroffen, der zufällig Zuschauer ist und mitbekommen hat, in was für einer Situation wir sind. Und dann habe ich mich wirklich ein bisschen arg geschämt, weil ich dachte so, oh nein. So das, kennst du das manchmal so, wenn du, was hatte ich über die Jahre immer mal wieder, dass ich im Krankenhaus zum Beispiel in einer Situation, wo du dann in so einem kleinen Hemdchen da sitzt und dann kennt dich einer der Pfleger. Oder
meine schlimmste Situation war tatsächlich die Geburt unserer Tochter. Gina ist extremst schwer verletzt. Unsere Tochter musste in ein Kinderkrankenhaus abtransportiert werden. Wir hatten wirklich Sorge, dass etwas Schlimmeres passiert ist, weil das war auch mit Notkaiserschnittteam und Sauglocke und richtiges Scheißszenario. Und dann müssen Leute ja Frau und Kind von A nach B bringen. Und im Fahrstuhl kommt dann Mr. Robert Hofer. Ich so kreidebleich, meine Frau kaum noch Blut im Körper, Angst um mein Kind. So, das war richtig weird. Auf dem Pissoir ist immer auch so ein Ding.
Wir müssen, wir müssen mal eine Top 5 machen. Ich bin mal einmal in der Umkleidekabine vom Schwimmbad erkannt worden und dachte schon so, oh nein. Und dann bin ich ins Schwimmbad gegangen und es waren so zwei Jungs und die hatten eine GoPro dabei und die sind dann neben mir immer mit dieser GoPro geschwommen und sind dann unter mir getaucht und ich dachte so, was macht ihr gerade? Filmt ihr mir jetzt jedes Mal auf den Pullermann, wenn ihr an mir vorbeischwimmt? Was ist das Ding hier jetzt gerade? Und bis ich dann irgendwann was sagen musste und es gibt so seltsame Begegnungen.
Wir hatten das in der Therme, da war ich mit Steven von den Space Frogs, seiner Lady, die auch ganz heutige Hörerin hier immer ist und Gina auch dabei und da auch im Saunabereich jemand, da sind sie ja. Und denkst du so, okay, ist textilfreie Zone eigentlich und so, okay, was ist da denn los? Ich muss jetzt mal nachdenken, es gibt so skurrile Situationen. Deswegen man sich vielleicht auch dann gezielt entweder das meidet oder auch versucht ein bisschen zurückzuziehen. Also dein Leben zumindest momentan die Luxusversion von Nomadland. So ein bisschen.
Ein bisschen, ja. Ich bin die Frances McDormand unter den deutschen Podcastern.
Bei Amazon und da arbeitest du jetzt bei Battlefield und mal bei YouTube und bist du durch. Es ist, was es ist. Trotzdem, schön, dass wir uns sehen.
Schön, dass wir uns sehen. Es haben ein paar Leute geschrieben, was ist denn los? Ich würde das, glaube ich, erst besprechen wollen, wenn wir auch, weil da sind, wir müssen uns auch rechtliche Unterstützung holen. Da bin ich gar nicht so sicher, was ich alles sagen kann gerade. Deswegen, das machen wir mal an anderer
so, würdest
Stelle.
Du eigentlich, wenn jetzt hier so Top-Anwälte in Immobilienrecht da wären, sagen, meldet euch?
Bitte. Also ich hatte wirklich mit Kali die Tage schon besprochen, weil wir brauchen zwingend einen Mietrechtsanwalt. Und eigentlich mehrere, eigentlich so eine Armada. Also wenn ihr zufällig der Top-Mietrechtsanwalt aus Berlin oder meinetwegen Umland seid, meldet euch.
Wie ich kenne, habt ihr natürlich keine Rechtsschutzversicherung, eine Anständige.
Ja, brauchen wir ja nicht.
Wieso?
Nee, kannst du selber tragen.
Ja, oder du bist versichert, damit du das nicht musst.
Ja.
Ja, na gut, habt ihr also nicht.
Nein.
Okay. So typisch. Okay, wir sind aber hier bei einem Filmpodcast, wo wir auch über Serien reden. Und deswegen erst einmal herzlich willkommen zu Zwei wie Pech und Schwafel. Wenn ihr euch natürlich fragt, oh, was geht im Kino diese Woche, was geht im Streaming diese Woche? Ich habe ein paar Leckerhappen für euch rausgesucht. Leckerhappen.
Lecker.
Wir reden über Predator Badlands, startet diese Woche. Gleich ein bisschen ausführlicher. The Change startet. Ist so ein Familiendrama, wo eine Professorin und ihr Mann 25. Hochzeitstag feiern und dann taucht der Sohn mit seiner neuen Freundin auf. Die neue Freundin ist aber von der Professorin eine Ex-Studentin und inzwischen die Führerin von so einer revolutionären Truppe, die gegen die US-Politik, und dann steht da wohl so eine riesen Wertediskussion. The Change soll ganz cool sein, habe ich jetzt von mehreren Ecken gehört. Nee, ist von Jan Komasa mit Diane Lane, Kyle Chandler, Madeline Brewer spielen damit. Eher ein kleinerer Film, ich habe ein paar Mal was dazu gehört. Dann The Secret Agent, da werden wir kurz drüber reden. Brasilianischer Oscar-Beitrag, der dieses Jahr in Cannes den Preis für die beste Regie und Darsteller gewonnen hat. Dann Ich war auf der Weltpremiere. Du kannst es dir nicht vorstellen, David. Maxton Hall, Staffel 2, ab dem 7. November bei Prime Video. Ich war ja im Tempodrom. 2600 zu 95% Frauen, die gekreischt haben wie sonst was.
Ich habe immer noch nicht begriffen, was das ist. Das ist was Deutsches, ne?
Das ist was Deutsches, was aber global Qual auf die Eins überall geht. So eine Geschichte von, sie kommt aus einfachem Hause, er kommt aus ganz reichem Hause bei den Beauforts und sie hat aber ein Stipendium und kann auf die gleiche Elite-Privatschule gehen. Und dann entsteht dann halt so eine Liaison, große Schmachten, ganz viel Drama, Familienreichtum, Nachfolgen, Schwangerschaft, Tote, Sachen mit Lehrern, die nicht sein dürfen. Ganz großes so Ding halt. Okay. Maxenhall. Dann, aber es wird immer noch besser für dich, bei Prime Video ab dem 5. November, Tyler Perry's Finding Joy, gerettet ins Leben. Ab 18, glaube ich.
Das wäre die richtigen Perlen rausgesucht.
Ja, ich habe Tyler Perry gelesen und dachte, das muss ich David mit auf den Weg geben. Aber wir haben wirklich noch zwei wirklich interessante Starts. Oder interessantere. Pluribus, da hast du selber hier drüber schon geredet, startet
schon
diese
gesehen.
Woche auf Apple TV. Was?
Ich habe einen Screener angefragt bei Apple und die haben mir die Serie freigeschaltet. Kann ich ab dem, warte mal, was haben wir heute?
Heute ist der
5., ne? Ab dem 7. darf ich drüber reden.
Am
also
7.?
Nächste Woche.
Nee, wir
Woche.
Haben heute den 4., ab dem 6., 7., ab Freitag.
Ja,
darf
in der nächsten Folge rede ich dann über Pluribus.
Wie viel hast du schon gesehen?
Die ersten 3 Folgen.
Uiuiui.
Das dürfte euch ein bisschen was sagen.
Ebenfalls Freitag neben Pluribus startet es von dem Macher von Breaking Bad. Startet noch Frankenstein. Da haben wir letzte Woche Folge drüber geredet, dass wir diesmal ein bisschen ausführlicher reden. Unter anderem Christoph Waltz wieder mit dabei. Aber das ist das, was ihr im Serien- und Filmsegment schauen könnt. David hat auch noch Babo nachgeholt. Eine Doku, die ziemlich steil geht, rund um Haftbefehl. Reden wir auch gleich noch drüber. Aber wir haben zwischendurch noch Trailer beziehungsweise News.
Ich will nur einen Film nennen, den hast du vergessen.
Was denn?
Der Mann, der immer kleiner wurde.
Echt? Ich habe den wieder rausgestrichen mit Jean Dujardin. Ich fand die Geschichte nicht uninteressant. Aber ich dachte mir, wenn ich darüber rede, sagt David, das wäre ja keiner.
Nee, Sinn. Das ist ein alter Klassiker. Der Untertitel ist Die unglaubliche Geschichte des Mr. C.
Ja.
Oder C. Und das basiert auf einem uralten Klassiker. Ich glaube, aus den 50ern. Da geht es um so einen Mann, der schrumpft. Und schrumpft und schrumpft und schrumpft. So dieses aus dieser Mad Scientist-Ära.
Der gerät hier in so ein Wetterphänomen, weil er bei einer Schiffbaufirma arbeitet.
Ich bin nicht sicher, ob das von, weil ich habe in meinem Roger Corman-Essay darüber gesprochen und ich bin mir nicht mehr sicher gewesen, war der von Corman oder hatte ich nur darüber geredet, weil das gerade so eine Phase damals war, wo solche Filme sehr erfolgreich gewesen sind. Aber der ist ein legendärer Klassiker, der jetzt nochmal neu aufbereitet wurde und so Filme mit schrumpfenden Leuten ist so ein Subgenre, wie zum Beispiel Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Da stehe ich drauf. Deswegen, ich habe...
Shrinking.
Ich habe leider die Presseverführung, den mochte ich ja auch. Nee, Downsizing.
Downsizing. Shrinking war das. Ist die Serie mit
Harrison Ford
und
wo es, glaube ich,
John
eher
Siegel,
um...
Jason Siegel,
ja,
um Psychologie.
Psychologie. Alles,
Benjamin
was,
Button? Ist das ein Schrumpffilm?
Nö. Das ist ein... Ich werde jünger. Ich werde...
Aber schrumpfst
als alter
auch?
Mann, nee, wird er nicht als alter Mann geboren?
Und dann ist er wieder ganz klein.
Ja, stimmt, ja.
Ist irgendwie ein Schrumpffilm.
Ja, aber ist man nicht als alter Mann auch wahnsinnig klein?
Ja, aber man ist doch am kleinsten, wenn man geboren wird, oder?
Stimmt schon, ja, stimmt. Ja.
Ein Schrumpffilm.
Ja, würde ich trotzdem nicht als Schrumpffilm sehen.
Top 5 Schrumpffilme.
Machen wir nächstes Mal.
Ja, also Mann, das weiß ich nicht, aber ja. Sag mal,
ich komme ja nur auf die Filme, die ich gerade genannt habe. Vielleicht.
Filme, wo was schrumpft.
Ja.
Naja, es gibt eine ganze Plattform. Na egal. Ich habe 2 Trailer. Hast du mal reingeschaut in... Ich mag schon dein Gesicht. Scream 7?
Ja, habe ich reingeschaut, ja. Übelster Schrott. Also es tut mir voll leid. Es sieht aus wie immer.
Es sieht wirklich aus wie immer.
Neve Campbell kommt jetzt zurück. Und wenn man die Hintergründe kennt, es war ja, glaube ich, so, eine der Darstellerinnen wurde, glaube ich, gefeuert. Und dann haben die anderen gesagt, dann sind wir auch raus. Das ist jetzt halt
nicht wieder so eine Palästina...
War das so?
Israel-Geschichte im Hintergrund. Ich verliere den Überblick.
Genau, und dann haben Rachel Zegler und die anderen gesagt so, nee, dann kommen wir auch nicht zurück. Und dann haben die Produzenten den Film ja um, glaube ich, ein bisschen mehr als ein Jahr verschoben. Und das ist jetzt das Endergebnis. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich finde, das ist eine der beschissensten Reihen, die es gibt. Es tut mir total leid. Ich finde sogar, der erste wird dadurch ein bisschen in der Retrospektive erdrückt. Ich kann nichts damit anfangen.
Ja, also ich fand, es hebt sich auch nicht ab von dem, was man bisher kennt. Und dann ist es auch irgendwie nicht interessant. Stranger Things, also dazu habe ich die 5. den Trailer gesehen. Ah, das sieht schon wieder echt cool aus. Da freue ich mich sehr drauf.
Hast du das mitbekommen?
Fang jetzt nicht mit Millie Bobby Brown
und David
der Harbour an.
Ja, wieso?
Na, weil es so gossipig und...
Ich dachte so...
Irgendwie dachte ich sofort, ich will gar nicht sagen, was ich glaube oder nicht glaube. Das geht nur nach hinten los.
Ich habe bei Reddit irgendwie gelesen, dass Leute dann gesagt haben, ja, das passt ja dazu, zu dem, was man auch sonst so über David Harbour weiß.
Seine Ex hat ein ganzes Album gemacht, wohl über ihn, Lily Allen, glaube ich. wo dann klar wird, wie er eigentlich sein soll. Er hat jetzt seine Kommentarfunktion. Wir machen ja am Dienstag die Aufnahme auf Instagram nach den Anschuldigungen von Millie Bobby Brown gelöscht. Ich glaube, auch Millie Bobby Brown gilt nicht so als die umgänglichste. Hab ich auch ein paar Mal gelesen, super viel Halbwissen und Gossip. Und ja, ich war so, dann heißt es auch, okay, jetzt macht sie das, wo die Staffel abgedreht ist. Da werfen ja einige vorher, hat sie erst den Cash-Grab gemacht, um jetzt für Stress zu sorgen. Oh, also ich weiß nicht, es wird sich wahrscheinlich entfalten, die Tage. Ich bekomme es mit.
Ja, ich bin ja immer so schockiert, weil ich denke so, Moment mal, kann ich jetzt hier gar nichts mehr genießen, ohne dass mir nebenbei noch erklärt wird, so, ach übrigens, die Menschen, die in den Sachen, die du magst oder nicht magst, mitspielen, die sind übrigens Schweine oder nicht so oder sind Opfer oder, also es ist ja ganz komisch geworden und ich habe das gar nicht nachvollziehen können, dass das jetzt, also zum Trailer-Release perfekt passend kommt jetzt diese Message und ja, hat mich ein bisschen kalt erwischt. Ja, aber das, ich habe bei beiden noch nie davon gehört. Also sowohl bei Millie Bobby Brown als auch bei David Harbour noch nie mitbekommen, dass da was ist.
Ich habe das jetzt nur auch im Nachklang dessen dann auch wahrgenommen. Mal gucken, also das, was sich da entwickelt. Ja, also ja, ich habe davon gehört. Finde ich irgendwie so merkwürdig.
Okay.
Weiß ich nicht, was
Nee, aber also, ist der Stranger Things Trailer denn...
Ja, also die Duffer-Brüder, finde ich, die kriegen das wirklich immer zusammengebaut, dass du sofort wieder große Momente, große Gefühle hast. Und bei Stranger Things, Gina traut sich jetzt auch zu gucken und findet es zum Glück gar nicht gruselig. Jede Staffel ist besser als die vorangegangene. Und ich finde jetzt auch, der Trailer zur fünften sieht wirklich toll aus. Einfach die gesamte Optik. Sofort diese mega emotionalen, kurzen Eindrücke von Momenten, wo du merkst, die scheint es auf jeden Fall um viel zu gehen. Und du bekommst ja auch diese 8 Episoden, die alle zwischen 1 und 2 Stunden lang sind, in 3 Häppchen zu so einem großen Finale hin zum Neujahr präsentiert. Also ich hab da richtig Bock drauf. Und nach so viel Wartezeit, und die Duffer-Brüder haben es bis jetzt nicht einmal verkackt in diesem Franchise, glaube ich, dass da richtig was, also das könnte der Hype um November, Dezember, Januar werden. Weil es sich auch wirklich über 6 Wochen streckt, die Veröffentlichung. Oder 5 Wochen. Also sieht wirklich gut aus. Ja. Andere Sache noch, Service-Info für alle, weil ich wusste das nicht. Ich bekam gestern eine E-Mail oder vorgestern, dachte, oh, das ist so für einen Podcast nicht uninteressant. Nur noch bis Jahresende, Bud Spencer und Terence Hill kostenlos auf YouTube. Wusstest du das? Es gibt den YouTube-Kanal von Bud Spencer und Terence Hill, quasi ja, in der Zugehörigen.
Aber das sind ja nur Einzelszenen.
Nee. Kannst du all die, also die Mai, oh, sorry, du hast da dein Wasserglas, ich zeig's dir mal.
Bisher waren es aber nur Einzelszenen.
Richtig viele Filme, komplette Länge, hier. 4 Fäuste gegen Rio, 2 außer Rand und Band, 2 sind nicht zu bremsen, Banana Joe, der Supercorp, die Miami, die Miami Corps, 2 außer Rand und Band, hier, also richtig viele von ihrer großen Filme, 2 bärenstarke Typen, 2 sind nicht zu bremsen. Du kannst den ganzen Film auf dem YouTube-Kanal in das deutscher Synchro ja, gucken.
Das ist aber vor 7 Monaten. Achso, das ist tatsächlich schon länger
und
online.
Die Pressemitteilung sagt, bis Ende des Jahres anscheinend könnt ihr auf dem YouTube-Kanal von Bud Spencer und Terence Hill, der ist dann quasi, ich guck mal kurz in die URL, die ist /@SpencerHillVideo. So heißt anscheinend der Kanal. Könnt ihr Bud Spencer und Terence Hill Filme komplett legal gucken, von denen selbst quasi hochgeladen.
Hatte ich das mal erzählt hier, dass ich mit dem Verleih, die dahinter stehen, mal in Gesprächen war? Du weißt es.
Das war ja.
Es war ein Podcast.
Ich weiß nicht, ob das hier
es war ein Podcast geplant über Bud Spencer und Terence Hill. Die wollten das so als kleines Gimmick haben, um so ein bisschen natürlich diese eigene Reihe und dieses Portfolio, was sie da haben, auch auf YouTube, aber generell natürlich auch die DVD- und Blu-ray-Verkäufe anzukurbeln. Das wollten sie so ein bisschen als Companion Piece. Mhm. Ich war angefragt, glaube ich, mit Aaron Troschke zusammen und hätten wir darüber sprechen sollen, ist dann leider nie dazu gekommen. Es hat wirklich Monate gedauert, wo dann aber nie so richtig klar war, wer bezahlt das eigentlich oder wie kriegt man das bezahlt und wie lässt sich das aufziehen, und dann ist es leider zerbrochen. Und ich denke immer so, oh schade, ich liebe die beiden einfach. Und jetzt, wo du die Cover gezeigt hast gerade eben, ich habe sofort Lust bekommen, wieder zu gucken. Da, weil wir hätten dann auch jede Folge einen Film besprechen können. Ja. Und da hatte ich mich schon richtig drauf gefreut. Leider hat das nie geklappt. Aber wir müssen das mal machen. Du musst mal einen davon gucken. Weil ich so, wenn wir...
Als wenn ich noch nie einen Bud Spencer Film gesehen hätte.
Ja, aber du hast bestimmt nicht alle geguckt.
Nee, aber bestimmt 15 oder
so. Lass doch mal über die Filme sprechen.
Alleine hier Nobody. Nobody ist der größte und 2 meiner Lieblingsfilme.
Genau, die sind ja nicht Bud Spencer und Terence Hill.
Ansonsten natürlich immer die mit dem Häubchen oder generell, wo sie die, das ist das Gleiche, ne, wo sie die Mafia-Typen da hinterherjagen müssen auf dem Jahrmarkt und die Würstchen dann auch essen die ganze Zeit?
Ey, du, also das ist eines der großen Probleme. Ich müsste die alle nochmal gucken, weil die verschwimmen natürlich.
Dann ist das auch mit dem Feuerwehrchor. Da 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 Das war auch nicht so meins, aber ey, immer wieder. Oder die, wo er, Bud Spencer, eh einen fetten Truck fährt und irgendwie Terence Hill immer wieder auftaucht und er wird ihn nicht los.
Ich glaube, zwei vom Affen gebissen ist das.
Das
oder
kann
so
sein, er ist wirklich vieles davon schon als Kind gesehen und geliebt. Da fällt mir ein, Björn Schaller schlug bei mir, als Halloween schon bei uns durch war, die Sause.
Hab ich in deiner Story gesehen, ja.
Schlug der einfach nur auf. Ich war gerade im Weg ins Bett und dann saß man nur anderthalb Stunden und meinte, nee, muss er sich jetzt mal hier angucken und so. So mit seiner Frau vorbeigekommen. Das war ja ein bisschen überraschend, muss ich mal irgendwie Synchro hier.
Ich habe im Hotel, weil wir das ja lieben, ja, im Hotel haben, lieben wir das Fernsehen anzuschalten und einfach Sachen zu gucken. Und da lief dann irgendwie von Arte eine Harvey Keitel-Doku, die fand ich voll spannend. Und dann sind wir auf was gelandet, das möchte ich euch empfehlen. Du weißt, Fußball könnte mich nicht weniger interessieren. Ich war neulich im Fußballstadion und dachte so, ja, ich gucke jetzt mal aufs Handy hier und das, ne, hat mich einfach nicht abgeholt. Aber
die Atmosphäre Olympiastadion? Obwohl Olympia ist kein richtiges Fußballstadion, sagt man auch immer.
Ja,
jetzt kriege ich von allen Herthanern richtig Stress hier.
Ja, man kommt so rein und dann denkt man so, boah, ist das krass. Und natürlich der Herthaner Block ist mega, was die Verstimmung. Die haben gegen Fortuna Düsseldorf gespielt. Und das ist dann am Anfang spektakulär, aber nicht 90 Minuten
lang. Guck mal,
lang.
Die alte Försterei.
Das ich war ich schon.
Cooler.
War ich schon in der alten Försterei. Nee, und es läuft eine Doku, die lief im BR, also im Bayerischen Rundfunk, aber die könnt ihr in der ARD-Mediathek komplett gucken. Rise and Fall heißt die. Aufstieg und Fall.
Ist Uli Hoeneß oder was?
Nee, es geht um den TSV 1860 München.
Oh, ja, um, lange
eigentlich um,
erste
eigentlich
Liga.
Um mehrere Vereine. Es geht wohl, glaube ich, auch um Kaiserslautern und Stuttgart, wenn ich mich nicht irre. Also es sind drei Staffeln, alle am selben Tag, nämlich am 25.10. veröffentlicht worden. Die liefen wohl, glaube ich, vorher im Fernsehen und sind jetzt in der Mediathek aufgeschlagen. Die erste Staffel ist nur TSV 1860 München, 5 Folgen lang, jeweils so, ich glaube, 45 Minuten. Ey, ich bin versunken. Das ist übelst gut gewesen. Das ist nämlich
du hast über den TSV geguckt oder auch noch über Kaiserslautern und so?
Nee, ich hab nur die ersten 5 Folgen über den TSV 1860 München geguckt. Weil man muss so wissen, ich bin ja mit meinen Eltern damals nach, ist glaube ich 94.
Ist nicht Lothar Matthäus auch groß geworden im TSV?
Hessler. Ich glaube, Thomas Hessler ist da. Wobei, der war schon groß, als er dahin der TSV ist, da ist niemand so richtig groß geworden.
Oh nee, ich glaube, dafür kriegst du jetzt richtig.
Ich glaube, nee. Lothar Matthäus war nicht bei 1860 München.
Okay.
Ich glaube, der war eher bei Kaiserslautern dann. 1994 sind wir da hingezogen und das war nämlich gerade die Phase, wo der TSV in die erste Bundesliga aufgestiegen ist. Werner Lorand hatte damals die trainiert, der übrigens wirklich wie aus dem Gesicht geschnitten, Hand of Blood, wenn er manchmal so seine Fukuhila-Perücke aufhat und dann diesen Schnörres, das ist Werner Lorand, ihr müsst euch mal ein Bild von ihm angucken oder ein Video, wie der auch agiert. Das ist so Hand of Blood nochmal.
Hat die Webvideopreise mitgenommen diese Woche?
Video Days. Der Videopreis also, gibt's ja nicht mehr. Den haben er und ich
zerstört. Ich habe den Überblick verloren. Ich weiß nicht, was das ist. Den habt ihr zerstört?
Mhm. Wir haben noch damals ein Video gemacht, wo wir gesagt haben, schämt euch für Videopreis.
Und deswegen ist der nicht mehr da?
Es gab dann da im Jahr danach keinen mehr. Ist wirklich so gewesen. So, also ob wir das jetzt gewesen sind, keine Ahnung.
Okay,
aber
okay. Die
Nummer, ich glaube, da gab es einen.
Wer ist das jetzt? Webvideo was?
Nee. Video Days.
Video Days.
Die Video Days gibt es ja schon seit Ewigkeiten.
Das Ding in Köln in der.
Exakt.
In der,
und die gibt es jetzt als Awards. Und da hat er, glaube ich, wieder. Und Robinga Schnürügel.
Ja, habe ich gesehen.
Hat auch was gewonnen.
Ich kenne immer nur die Leute, die Erfolg haben.
Ja. Ja. und wir haben, ich habe dann gedacht, so ist ja übelst geil, so wie die da anfangen, dann von vorne zu erzählen, wie dieser Traditionsverein, der so ein Stadion mitten in Giesing, so ein Stadtteil in München ist, das, wo dann die Arbeiter dann auch so ein bisschen aufeinanderprallen. Die haben diese große Feindschaft, FC Bayern, die Reichen, sagen sie in der Doku, gegen die Armen, wo ich denke, nein, Leute, es sind weiterhin nur die Armen gegen die Armen, weil das Fußvolk in Anführungszeichen, was zu den Spielen läuft, die Reichen, die sitzen irgendwo oben in der Loge oder sind die Entscheider, die im Zweifelsfall zu solchen Spielen dann eingeflogen werden. Nee, es ist immer so dieses Eingebildete, die Reichen gegen die Armen, aber es ist natürlich auch die, wie viel Finanzkraft ist da bei den Bayern, ist natürlich was ganz anderes. Und das hat sich dann ja auch gezeigt, als dann die Allianz Arena gebaut wurde und man sieht sehr, sehr schön, wie dieser Verein sich von innen heraus selbst auffrisst. Weil die Fans, die halten unter anderem an so einem, an diesem einen Stadion, dem Grünwalder Stadion fest, und der Mooshammer, der das dann irgendwann übernommen hat, der wollte unbedingt in diese Liga der Bayern aufsteigen, mhm, und hat mit denen ja da so einen Vertrag geschlossen, wo sie dann gemeinsam die Allianz Arena übernommen haben, kurz vor der Weltmeisterschaft 2006, und das ist komplett nach hinten losgegangen. Und dann ist ein Investor gerufen worden, dieser Investor wurde dann von den Fans boykottiert, und das geht bis heute. Die spielen mittlerweile in der dritten Liga, waren kurzzeitig mal in der Regionalliga, unter anderem auch, weil die Fans, die immer nur sagen, ey, wir wollen einfach dieses Feeling von damals. Wir wollen einfach, dass die spielen in unserem Stadion. Wir wollen uns einfach wohlfühlen, aber akzeptieren dann auch nicht, so dass der Verein sagt, ja, aber wir müssen halt auch überleben. Ne? Also das ist wirklich, mehrfach wird das in der Doku gesagt, dass es, ne, wie viel man davon ernst nehmen kann, also wie viel es ist wirklich einfach nur Geld, Geld, Geld mache. Oder könnten sie nicht vielleicht auch so überleben in der dritten Liga in diesem Stadion? Aber es ist super spannend, wer sich da alles zu Wort meldet, unter anderem Uli Hoeneß. Guckt mal in der ARD-Mediathek Rise and Fall, diese drei Staffeln. Also die ersten 5 Folgen habe ich durchgebinged bis 2 Uhr nachts. Kali ist dann neben mir schon eingeschlafen, aber die hat auch total gerne mitgeguckt.
Ich gucke hier gerade nochmal, weil der FC Bayern ist ja auch, ich hatte das im Kopf, der Verein mit den meisten Mitgliedern in der Welt.
Ja?
Ja, ja, gibt keinen, der so viele Mitglieder hat, ja, wie die. Ich
meine, der TSV hat aber auch wahnsinnig viele. Ist einer der mitgliederstärksten Vereine Deutschlands.
Das kann, also.
Hatte ich nochmal geguckt bei Wikipedia.
Ja, also ich sehe sie jetzt hier gerade nicht so früh, aber vielleicht übersehe ich sie auch gerade eine Menge. Ja, Wahnsinn, dass du dich in so ein Thema hineinverläufst, aber ich glaube, beim Fußball ist auch das, was viel verbindet. Es geht ja gar nicht so oft um das Thema, sondern um die Leidenschaft. Und das ist ja, ja das, was, ja, so verbindet. Wenn die Leute, ich meine, es könnte es auch eine Wahnsinnsdoku über Modellbau haben, wenn die Leute da einfach für brennen.
Ja, ne? Es gab so eine Omi, die wohnt mit ihrem Haus direkt an diesem Grünwalder Stadion. Das heißt, die Omi so, ich bin Minga-Fan seit, ich glaube auch seit 1860. Ne? Also ich glaube, so alt war die auch schon. So. Und die hat das, wenn die das Fenster aufgemacht hat, dann hat die quasi an den Spieltagen das komplette Spiel verfolgen können und hat diese Stimmung aufgesaugt. Und es, weißt du, wie das ausgesehen hat? Wie bei Werner, beim Hart.
Ja.
Dieser Anfang, wo er quasi auch aus dem Fenster raus
den großer Einwurf.
Genau, den Ball reinwirft. Und das ist so ein Feeling, ne, weil die auch, die Fans, die sprechen dann von, das ist hier so, ist ihr soziales Umfeld, die gehen dann raus und dann
holen sich
eine Wurst. Natürlich finde ich das strange, wenn man jede Woche dahin geht und dann diese Gesänge, wenn so erwachsene Männer dann so,
Fußballgott. Ne? Ich stehe manchmal bei uns im Haus und einfach nur, weil ich weiß, dass Ginas Amp ist, sage ich, oh, da kommt sie, die Frau im Haus, um so besonders hohl zu klingen. Und da krabbelt das Baby. Krass, einfach nur wirklich nur so. Als würde ich hier sitzen und sagen, zwei wie Pech und Schwafel.
Ja.
Ich lieb's, also wenn ich zum Spiel auch gehe, ich lieb's immer einfach, Fußballgott. Ich habe das Gefühl einfach, es zählt nichts anderes da draußen und ich mag's tatsächlich richtig gern. Ich war ja aber früher als Jugendlicher so 7, 8 Jahre gespielt, ne? 6 Jahre Libero, 5 Jahre Kapitän. Habe also ein Herz auf dem Feld gehabt einst und finde das immer wieder faszinierend, aber manchmal übertreiben die Leute das einfach auch. Man merkt das zum Beispiel beim Frauenfußball in der alten Försterei, da war Gina letztens sagt, ey, ganz viele Familien, super entspannte Stimmung, alle haben Bock, im Vergleich zum Männerfußball so viel Aggression, ja, Alkohol dann mit drin. Ich überlege wirklich, weil mein Schwiegervater hat für die Union Frauen Dauerkarten, da mich auch mal mit einzuklinken und Dauerkarten zu holen, war einfach voll cool. Also Frauenfußball, vollkommen feiere ich, muss ich sagen.
Ja, wo bei Fortuna Düsseldorf, da hatte der Fanblock die ganze Zeit irgendwelche Feuer geworfen und dann der Stadionsprecher hat die ganze Zeit gesagt, ey, hört auf damit. Vor allen Dingen wird ja dann der Fußballverein, glaube ich, mit Strafen belegt.
Ja klar, dann kriegst du Geisterspieler, dann dürfen ja gar keine Zuschauer kommen, ja, Geldstrafen. Ja, diese Pyro-Kacke nervt halt auch total.
Also, vor allen Dingen, man hätte jetzt sagen können, okay, die waren frustriert. Nein, das Spiel begann so. Die haben, bevor das Spiel losging.
Ja, aber so wie Ultras funktionieren, ist ja oft auch nochmal so ein ganz eigenes Thema. So, ja, ganz eigene Fangruppierungen. Das ist dann so ein bisschen wie Rocky Horror Picture Show. Es läuft der Film auf der Leinwand und dann gibt es das Verhalten des Publikums. Das sind zwei verschiedene Dinge.
Und jetzt werfen wir die Schlüpfer.
Das sind einfach zwei verschiedene Dinge. Ich habe auch schon bei Spielen gesessen, da wurden Tennisbälle geworfen und da gab es fast 40 Minuten Unterbrechung, bis alle keine Tennisbälle mehr aufs Feld geworfen worden sind. Das war gegen den DFB oder irgendwas, weiß nicht, was das Thema war. Gegen die Dings, irgendeine Liga. Ich weiß es nicht mehr. Du, auf jeden Fall, Fußball finde ich punktuell immer wieder.
Du, wenn wir schon bei Doku sind, wollen wir nicht über die Doku sprechen, die, boah, da habe ich mir diese Woche aber echt was anhören müssen bei
Schabo
Instagram.
Muss wissen, wo der Babu ist.
Mir haben Leute geschrieben, ich bin ein Fan von dir gewesen. Aber als du das gesagt hast, über Haftbefehl, über den die gesamte Musikindustrie sagt, er ist ein Genie, da seitdem mag ich dich nicht mehr und vielleicht müssen wir...
Aber hat man dich denn niemals richtig gemocht? Wenn das reicht, muss man auch mal einen Raum stellen.
Ach du, diese Frage stelle ich mir schon gar nicht mehr. Ich glaube, das hat auch dann, das ist dann natürlich so aus so einer Emotionalität herausgeboren. Ich kann auch nachvollziehen, wenn du jemanden besonders magst und dann sagt jemand anderes, den du besonders magst, plötzlich, der ist doof. Und das fühlt sich für dich aber, und das muss ich vielleicht mal unterstreichen, das kommt bei mir aus dem Punkt des Unwissens heraus. Ich kenne Haftbefehl nur von ein paar Liedern und von der Attitüde, die er ausstrahlt.
Und persönlich vom
und vom Chillen. Vom Chillen, genau. Ich immer so mit ihm so, ey, Hafti, na, Abi, Hafti, Abi, weißt du, wo der Lambo steht? Und er so, ja, mach nicht Harakett, ich geb dir Dropkick. Und dann waren wir Brudis, ne? Nee, das ist nicht meins. Und ich mag auch kein Hip-Hop. So, und das passt dann halt, ne?
Ist das Hip-Hop? Nicht, dass es gleich Ärger gibt.
Ist Rap? Ja, ja, ich glaube. Okay. So. Und da sagt, aus dieser Unwissenheit herausgeboren ist so ein bisschen dieses Gefühl von, mag ich nicht. So, das habe ich letzte Woche gesagt. Ich habe mir trotzdem die Doku angeguckt, weil ich ein Review gesehen hatte auf YouTube. Nicht von Robert Hofmann. Nee, von Hardy, von Moviepilot. Und der hat da so eine Brandrede gehalten. Der ist zwar Hip-Hop-Fan, aber der hat irgendwie, und mir haben auch ganz viele Zuschauer geschrieben, auch wenn du Haftbefehl mit dem nichts anfangen kannst, guck dir das mal an, man muss mit dem nichts anfangen können. Und ich habe die angeschaut und muss sagen, ja, ich muss das ein bisschen revidieren. Es war auf jeden Fall eine echt intensive, eine spannende Doku, die ein bisschen zu das passt, was ich neulich zu The Perfect Neighbor auch gesagt habe, wo ich gar nicht so richtig weiß, will man das eigentlich noch alles sehen, was da gezeigt wird?
Das ist ein bisschen nah dran und ich finde es teilweise auch fahrlässig. Also ganz krass finde ich die Szene im Hotel, wo der Redakteur oder auch immer da sagt, ja, wir müssen jetzt gehen. Hm. Und der sagt, breche ich die Doku ab. Der sagt, ja, aber ich muss gehen. Und dann will ihm der Kameraassi oder was auch immer noch die Technik abnehmen. Und siehst im Blick so, mein Mikro bleibt hier, lass die Kamera hier. Und dann merken die richtig, wir brauchen eigentlich gerade Hilfe oder irgendeine Form von Beistand, aber nicht alleine lassen.
Ja.
Und dann schreit der da, Allah, nimm mir die Dämonen. Ne, auch dieses
Es ist ja alles selbstverletzend. Also vielleicht muss man mal sagen.
Wir sind eigentlich ein bisschen wieder bei dem Thema von Bruce Springsteen.
Ja.
Nur nicht introvertiert, ich finde eher extrovertiert.
Vielleicht muss man mal von vorne anfangen. Diese Haftbefehl-Doku, sie heißt Babo, The Haftbefehl-Story. Und was ich schon mal vorwegschieben kann, weil ich finde die Doku nicht schlecht, aber ich finde sie, also dem Hype wird sie definitiv nicht gerecht, weil sie auch mal wieder eine von diesen Dokus ist, die nicht so wirklich das macht, was sie zumindest im Titel verspricht und auch im Trailer, ne? Also weil ehrlich gesagt ist das hier, ich würde nicht mal sagen, eine abgefilmte Therapiestunde, weil das keine Therapiestunde ist, sondern wir gucken hier einem Mann bei der kompletten Selbstzerstörung zu. Und dieser Teil, der vom Titel versprochen wird, die Haftbefehl-Story, die wird in 10 Minuten abgefrühstückt. Am Anfang sehe ich ganz viele Talking Heads, Journalisten wie Nico Backspin, Materia, Jan Delay sitzt da, Xatar sitzt da.
Peter Fox.
Ne, Wegbegleiter, Kollegen, andere Musikstars, Prominenz aus derselben Ecke, auch aus seinem eigenen Lager, seine Brüder kommen zu Wort, seine Frau kommt zu Wort. Das ist also diese persönliche Ebene und dann gibt es die Ebene der Kollegen und derjenigen, so hatte mir das ja auch dieser eine, der dann sehr erbost von mir gewesen ist, geschrieben, so die ganzen Größen aus der Musikindustrie sagen alle, er ist genial. Gut, dass das jetzt der Chef von Universal sagt, das wundert mich nicht, weil der ist natürlich sehr daran interessiert, dass Haftbefehl eine Größe bleibt. Aber das, was mich am Anfang direkt gestört hat, war, dass es dabei bleibt, dass dann Nico Backspin sagt, also der Haftbefehl, man, also der, seine Musik ist so krass.
Um die Musik geht's halt dann überhaupt
null,
nie.
Gar nicht.
Er sagt noch ein, zwei Mal, ey, wenn's um meine Musik gibt, dann mache ich keine Abstriche. Oder die Frau sagt, also Aykan, den habe ich mich verliebt, aber Haftbefehl, der macht mir das Leben zur Hölle. So, ansonsten geht es nie um die Musik.
Nee. Also es geht auch nicht um seinen Aufstieg oder so. Man sieht zwar hier mal ein Video von, wie er seinen allerersten Auftritt in irgendwie so einem Jugendheim, beziehungsweise so ein soziales Projekt gewesen.
Jugendclub.
Ja, so ein Jugendclub. Da versucht er sich die ersten Male. Aber so dieser Aufstieg, ne, es wird dann auch mal ganz kurz erwähnt, ja, Schabos wissen, wer der Babo ist, da ging es dann ab. Aber es ist nicht so, dass mir erklärt wird, das war das erste Album. Wie ist es dazu gekommen? Wie hat er überhaupt seinen ersten Musikvertrag abschließen können? Es wird auch immer wieder, Xatar sagt zum Beispiel an einer Stelle, das Musikbusiness, die Musikindustrie, das macht es halt aus uns. Und ich denke so, ja, aber was denn? Also erklärt mir doch gerne, was sind die Gründe davon? Wie sieht denn dieses Musikindustrie hinter
die Musikindustrie? Ich finde, das ist genau sinnbildlich für die ganze Doku. Es wird super viel auch gelitten. Mhm. Und rausgestellt, wie man leidet. Und ich finde, das spiegelt aber auch so ein Bild, nicht nur Patriarchat, was da echt, worin diese Doku gefangen ist, weil es dort eh, bis der kleine Bruder man sagt, es reicht mir jetzt und entgegen der Regeln, die wir hier normalerweise in der Familie hegen, setze ich mich mal vorne dran. Sondern was auch ganz oft Kerle haben, ich habe auch in meiner Review gesagt, weil dieses Thema suizidale Eltern, dass ich das kenne und ich habe da auch das erste Mal gesagt, dass ich selber in Therapie war, unter anderem wegen Depression. Und das ist halt das Ding, dass die auch Therapeuten sagen, ganz oft kommen Frauen zur Therapie, weil ihre Partner oft nicht gehen. Und ich halte das für so einen falschen männlichen Stolz zu glauben, alles mit sich selbst ausmachen zu müssen. Du musst nicht alles alleine schaffen. Und du siehst richtig, was es mit den Menschen macht, was es auch mit der Familie macht. Als er da sitzt und irgendwie seine Kinder auf dem Bild und dann neben sich als Dreck bezeichnet, fühlt es sich auch so falsch an. Und dass dieser Bogen zu Perfect Neighbor, da die Kamera drauf zu halten, also ein Stück weit auch Kapital draus zu schlagen, statt zu sagen, ey, wir machen jetzt mal die Kamera aus und wir reden mal, was wir mal machen können, um dir mal irgendwie echt zu helfen. So.
Ich glaube, das fühlt sich deswegen auch so fatal an, weil das ist hier leider nicht diese Story, die man sich wünschen würde. Es ist nicht diese Story von hier, das war Haftbefehl an seinem lowsten Punkt und jetzt geht's ihm so, sondern die Doku macht ja gleich am Anfang etwas, was dich ja komplett schockieren wird. Im Hier und Jetzt tritt Haftbefehl vor die Kamera und sagt in die Kamera, mir geht's jetzt viel besser und sieht dabei aus wie ein Mensch, den du nicht wiedererkennst. Das ist ein schockierender Anblick. Seine Nase ist quasi nicht existent, weil er sich die komplett weggekokst hat. Die ist in sich zusammengefallen, weil die Nasenscheidewand einfach weg ist. Und dann sitzt dann dieser Mann da, der komplett gebrochen zu sein scheint und sagt, du klingst wie mein Therapeut, aber mir geht's jetzt viel besser. Und du denkst sofort so, oh, wirkt gar nicht so, um ehrlich zu sein.
Das konnte ich tatsächlich nicht einordnen, weil ich gar nicht weiß, wie der sonst war.
Naja,
ist auch dieser Zustand wirklich eine Besserung, konnte ich einfach nicht einschätzen.
Am Ende ist es auch ganz kurz nur, also dieser Haftbefehl, der am Ende, also der aus dem Jahr, wo sie im Jahr 2025 nochmal gefilmt haben, der ist nur ganz wenig zu sehen. Und am Ende sieht man ihn nochmal, da muss man sagen so, oh Gott sei Dank hat er das alles irgendwie überlebt und zum Glück ist die Frau auch noch da, wobei ich ehrlich gesagt da nicht so ganz sagen konnte, ist das eigentlich so gut, dass die Frau noch da ist, weil die scheint, ne, es wird ja sehr deutlich, die leidet auch extrem unter allem und hat alles versucht, um ihn quasi runterzuholen, aber er ist halt jemand, das wird sehr deutlich, der wiederholt, was der eigene Vater ihm angetan hat und sich selbst auch angetan hat und schon allein deswegen für die Kinder nicht da zu sein scheint, weil er einfach das nie besser gelernt hat und es ist natürlich übelst traurig, dazu zu gucken, aber einer, der sich selber leiden sehen will, der aus dem Krankenhaus geht und sich erstmal wieder 10 Gramm Koks reinballert, obwohl er fast gestorben wäre, wo du denkst, warum will man das unbedingt? Und am Ende gibt es dann aber nicht diese Katharsis, wo man denkt, so, oh, jetzt geht's ihm besser, sondern es wirkt sehr, sehr wackelig am Ende. Und deswegen dachte ich so, gut, eine Doku fängt auch ein bisschen die Realität ein. Das will Haftbefehl ja. Aber wenn das die Realität ist,
was? Ja, doch dieses Glorifizieren von den Leuten, dass die Doku so gut sei, so echt, so nah dran. Also
es ist, ich feier also, zu. Also, ist sie denn echt? Weil sie, Haftbefehl sagt, das ist mein Blick. Aber, und da möchte ich mal ganz kurz den geschätzten Kollegen, ich hatte gestern Abend die Review von Wolfgang M. Schmidt mir angeguckt, weil das war so die einzige negative Stimme, die ich so ein bisschen gesehen hatte. Ohne, dass ich die Doku schlecht finden würde, war in mir auf jeden Fall wieder dieser Zwiespalt, wie schon bei Perfect Neighbor. Und er sagte, wie kann es denn aber der echte Blick sein, wenn es nur der Blick von Haftbefehl ist? Weil das ist dann halt nur eine Seite. Das ist dann nur der Blick. Und da gibt's auch andere Perspektiven auf dieses Drama, wie auch immer das aussehen könnte. Aber ne, in anderen Dokus wird ja häufig durch solche Talking Heads dann auch eingeordnet. Man holt sich zum Beispiel einen Psychologen vor die Kamera, der sagt so, da ist ein Krankheitsbild. Oder man sieht dann eben ihn in Situationen, wie er über den Boden kriecht irgendwann und fragt sich, was ist so wahr daran? Man sieht das echt, man sieht das ungeschönt, aber so richtig durchblicken kann man das Ganze dann irgendwie auch nicht. Muss man das überhaupt? Das ist nochmal eine andere Frage.
Ja, ich finde, wenn das aber wahr ist in die eigene Perspektive, dann ist das eigentlich auch ein Hilferuf, der benutzt wird. Also ich finde das krass,
ja, dass... Ja, aber die ist ja von ihm selbst beauftragt, die Doku offenbar. Also
ja, weil er ja auch lernt, dass sein Leid funktioniert in Form seiner Kunst, weil es vermarktet sich ja anscheinend wie kein zweiter in dieser Welt, mit der ich mich nicht auskenne.
Ja.
Ne, er verarbeitet ja anscheinend die ganze Zeit solche Inhalte und er weiß, das bringt Geld und das bringt Erfolg und das bringt vielleicht auch Aufmerksamkeit, die nicht von innen herauskommt, weil so kannst du ja Selbstliebe zumindest versuchen, so ein Coping-Mechanismus, in dem dir alle sagen, dass du toll bist, provozieren. Also mir schrieben Leute, ja, der wird bald sterben. So. Das schrieben mir Leute auf diese Nachricht.
So wirkt es auch.
Auf Instagram.
So wirkt es auch.
Ja, so, das schreiben mir Leute. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, der stirbt jetzt wirklich. Ist das nicht für alle, die diese Doku gefeiert haben, irgendwie auch ein bisschen komisch? Dass dann keiner, also, ich finde ganz schlimm in einem Showbiz auch, wenn jemand sehr erfolgreich ist, sind da sehr viele Leute im Umfeld, die Ja sagen, weil sie viel Geld und noch anderen Erfolg mit demjenigen verdienen und nur so scheinheilig tun und sich gar nicht um den Menschen wirklich kümmern.
Ja, ja. Also,
und das werde ich nicht los, das Gefühl an dieser Doku.
Also um es nochmal zu sagen, es ist eine Doku, die leider diese Haftbefehl-Story an einem Punkt ansetzt, wo es eigentlich nur noch um Absturz geht. Und das wird der Geschichte von Haftbefehl meiner Ansicht nach gar nicht gerecht. Weil es muss ja auch ein Aufstieg gegeben werden und der wird in 15 Minuten abgehakt.
Ich finde krass, das würde ich noch sagen, dass ich das Gefühl habe, dass die Frau fast die einzige Person ist, die so aus Liebe oder Hoffnung oder für den Menschen fernab von Erfolg und Geld redet. So ging es mir da so echt so ein bisschen. Immer wenn ich sie im Bild hatte, war ich immer so...
Ja,
das tat mir irgendwie einfach weh. Ne?
Die möchte auch man einfach...
Mich fragen, was ist passiert mit den Kindern?
Ja, ja, ne? Die möchte dann man einfach packen und sagen, ey, aus Selbstschutz geh. Aber dann versteht man natürlich auf der anderen Seite, sie ist Mutter und als Mutter willst du natürlich auch, dass die Kinder ihren Vater haben. Und dann liebt sie natürlich, das sagt sie ja auch so, Haftbefehl findet sie scheiße. Das kann man natürlich letzten Endes nicht trennen, aber so eine verbildlichte Form macht es dann ja schon.
So diese, eine Co-Abhängigkeit dann auch, oder?
Ja, ja. So. Und der andere, der, den sie liebt, ist Aykut, heißt er ja, ne? Mhm. Und Haftbefehl ist der, den sie nicht mag, aber leider ist das halt nur eine Seite seiner Persönlichkeit. Und auch da muss man sich dann denken, so, oh Mann, es ist so schade, dass das so laufen muss. Warum das so gehypt wird, kann ich dann gar nicht ganz sagen. So, ich glaube, wie gesagt, für die Leute...
Die Fanbase ist anscheinend riesig. Das kriege ja. ich so gar nicht mit. Und das,
ja. Ich glaube, die finden es halt einfach krass real, was da passiert. Aber real muss halt nicht immer gut sein. Mich erinnert das echt so ein bisschen an das, diese Diskussion um Montana Black früher, wo man immer gesagt hat, okay, was der macht... oder früher zumindest gemacht hat. Er sagt ja heute von sich selber so, das ist jetzt Jahre zurück und heute ist er viel gereifter. Aber was er früher gemacht hat oder gesagt hat, das hat er gemacht, weil er so real ist. So, also, oder das hat man dann weggesteckt, weil er ist dann halt einfach real. Und dann denke ich so, ja, okay, aber das eine heißt ja nicht nur, weil er wahnsinnig real dabei ist. Und das habe ich auch immer bewundert, dass einer einfach so redet, so frei Schnauze. Dafür gibt's ja eben nicht so viele. Deswegen freuen die sich die Leute darüber, wenn dann mal so echte Typen vor der Kamera sitzen.
Ich weiß nicht, ob frei Schnauze oder ganz, ganz genau zu wissen, was kommt wie an. Also ohne es zu kalkulieren, sondern einfach nur zu wissen, wenn ich das sage, ja, das provoziert, da gibt es ein bisschen Aufschrei.
Ja, ja.
Ja, ist man einfach, das ist ja dann auch so ein gelernter Mechanismus. Ich weiß nicht, ich will das immer nicht so hochreden, nur weil Leute Schlimmes erlebt haben. Weil es gibt ganz viele Leute da draußen, die haben deutlich schlimmere Dinge erlebt. Und in der Stille finde ich es manchmal viel grausamer als die, die darüber reden. Was passiert? Es gibt genug Leute, die reden nicht. Und da muss ich echt Sorgen machen, was sie erlebt haben.
Ja, ja, ja.
Ja, also hier wird das, es hat einen komischen Geschmack, finde ich.
Es ist auf jeden Fall, um es nochmal auch zu sagen, wegen Perfect Neighbor euch auch, es kommen jetzt mehr und mehr Dokus, wo ich das Gefühl habe, es wird ja immer krasser, was
ich habe. Jetzt die Tage, also ich will morgen drüber reden, kam so hochgespielt über Eileen Warner, wieder mal eine Doku auf Netflix. Die sie Männer umgebracht hat. Ne? Und ich habe jetzt weil ich hierher musste, die ersten 30, 40 Minuten gesehen, aber super viel Originalmaterial von ihr. Wo ich auch schon wieder dachte, oh, das habe ich noch nie so nah von ihr gesehen. Mhm. Fühlt sich schon wieder komisch an. Na gut. So, nach Babu ist For Witcher. Also das ist, also hast du geguckt alles?
Ja, ich sitze dann, das frage ich mich dann währenddessen. Also mein Problem ist am ehesten mittlerweile, das fing an, es läuft ja dann bei Netflix immer so, das passierte in den letzten Staffeln. Und da dachte ich schon so...
Wie sie Henry Cavill auch komplett rausgeschnitten haben.
So aus dem
Recap. Netflix.
Ja. Und ich dachte aber so, obwohl ich es gesehen habe, blicke ich überhaupt nicht durch, was hier ist. Und ich merke, das ist hier wie der Denver-Clan oder wie Dallas damals oder wie gute Zeiten, schlechte Zeiten, aber jetzt halt mit Leuten, die lange Perücken aufhaben und miese Maske tragen. Es ist wie, ich habe in meiner Kritik gesagt, wie Xena die Kriegerprinzessin. Ich habe Xena früher geliebt. Das ist nicht so, dass ich die Serie schämen will. Aber in den 90ern war das so eine Serie, die hatte wenig Budget.
Ja, und die kam ja auch nicht von einer gewissen Qualität, sondern die kam und war dann da, wie sie ist. Witcher kommt ja von einer gewissen Qualität aus der ersten Staffel.
Und die kam auch in einer Zeit, wo TV noch TV war. Ne? Wo man sagt, so, also diese extreme Qualität, die wir jetzt so, die filmmäßig ist, ne? Die an sich das große Kino immer mehr angenähert hat, die haben wir ja erst, seit die Streamer so dicke geworden sind und so viel Geld investiert haben und HBO und so, ne? Sowas wie Game of Thrones gab es in den 90ern nicht. Da waren die gefeiertsten Serien sowas wie Emergency Room oder
Sopranos NYPD kam dann Blue. Noch.
Ja, aber kam dann schon später.
Friends.
Aber Friends ist ja nicht Kino.
Ach so.
Darüber rede ich.
Six Feet Under ist, glaube ich, schon noch 90er.
Six Feet Under ist noch 90er, aber es ist so diese...
Geht also, langsam los.
Da geht's langsam los. Und es ist noch nicht richtig Kino. The Witcher Staffel 1. Genau, aber das waren so Miniserien, die auf HBO dann...
Ja, genau. Ich wollte nur sagen, ich konnte ein paar Titel droppen.
Die haben so ein bisschen das Fernsehen dann weitergedacht. Und jetzt haben wir ja diese Ära, wo das so ist. Und ich finde aber, The Witcher ist einfach nur... Also billig ist das falsche Wort, weil die CGI-Effekte und auch die Kulissen, das sieht jetzt gar nicht schlecht aus. Sogar noch ein bisschen besser als in den Staffeln
davor.
Die
Settings, also ich habe gesagt, dem Location Scout und so, der muss sich keine Kritik gefallen lassen.
Ja, exakt. So, also derjenige, der die Wälder mit Dampf und Qualm gefüllt hat und gesagt hat, so hier ist ein bisschen Atmosphäre und hier mache ich jetzt meinen Friedhof hin. Das sieht gut aus. Ne? Und da denke ich so, das ist Fantasy. Aber es gibt dann wieder andere Szenen, da ist dann, ich finde, die Charaktere sind furchtbar geschminkt. Die sehen alle schrecklich aus.
Nur Scheiße. Wirklich.
Also
und wenn dann so Hexen gegenüberstehen und sich Magie entgegenballern und die Effekte sehen schlimm aus und Ciri und Yennefer, deren Plots, also der eine will den anderen, Ciri muss immer gerettet werden, alle wollen eine Familie sein, aber irgendwie, weiß ich nicht, die tölpeln alle nur quer durchs Land. Nilfgaard, Wilgefortz im Deutschen?
Ich glaube Wilgefortz.
Okay, also das ist wirklich, also...
Ich habe die Bücher nie gelesen. Ich kenne nur die Videospiele. Ich habe alle drei Spiele und deren Add-ons gespielt. Und was ich bei den Spielen halt fantastisch fand, war, einerseits ist der Witcher immer der Witcher. Und der ist nicht so richtig wortkarg, aber der sagt nur das, was wichtig ist. Und der erlebt Geschichten, die zum Teil gerade in den Nebenmissionen, aber auch in den Hauptmissionen, die sind beeindruckend geschrieben. Und die haben so eine gewisse Mystik und auch so eine Dramatik, ne? Ich glaube, bei gerade im dritten Witcher gibt es so diese eine Quest, die jeder kennt, mit dem, war das der Rote Baron? Oder es ist auf jeden Fall einer, der sein Kind, irgendwas mit dem Kind, und das Kind ist aber deformiert, und es ist so eine legendäre Questreihe, die irgendwann daran endet, dass du auch immer wieder auch schwere Entscheidungen treffen musst. Ne? Da ist die spielerische Komponente dann schon auch wichtig, aber es ist erzählerisch krass. Und dann gucke ich mir diese Serie an und sehe dann, gerade in die ersten drei Folgen sind so krass öde, wo dann Liam Hemsworth, der sich sichtlich daran abmüht, einfach wie Henry Cavill zu wirken.
Auch so tief gepitcht spricht.
Ja, keine eigene Identität hat, ist natürlich auch gefährlich. Ne? Du kannst nicht in der vierten Staffel plötzlich einen völlig anderen Witcher spielen, aber beide haben für mich einfach nur versucht, die Videospiele zu kopieren und scheitern da in der Regel daran. Dieser Witcher ist jetzt ganz seltsam geschrieben, weil er jetzt aber auch ein bisschen mehr Gefühle hat. Ich hatte im Vorfeld gelesen, dass die Showrunnerin das wollte, dass er mehr Emotionen zeigt, das passt aber zur Figur irgendwie nicht und es ist auch so, es gibt keinen roten Faden. Also ist alles, es passt
nicht. Alle sagen jetzt nicht. Fuck ganz oft, das war doch vorher nicht der Fall. Weiß vorher hat Henry Cavill nur so gegrunzt, jetzt wird immer Fuck gesagt und das Ding wird auseinandergenommen. Also wie die Episoden-Ratings runtergehen auf IMDb, gigantischer Downfall. Und der war in der dritten Staffel schon schwach.
Ich fand die fünfte Folge schrecklich. Also diesen Rittersporn-Darsteller finde ich generell schrecklich. Den Charakter finde ich schrecklich.
Jaskier, meinst du?
Rittersporn? Ja, der Sänger, der Barde. Der
Barde. Ja, aber der hat noch besser unter Henry Cavill funktioniert, weil er eben zum Comic Relief Gegenpart war. Jetzt wirkt er nur noch peinlich.
Jetzt wirkt er nur noch peinlich. Und dann habe ich beim Finale noch gedacht, so, naja, hier passiert wenigstens ein bisschen was. Aber das ist ultra öde. Es ist ultra öde.
Aber bringt Klicks.
Ja.
Das, wenigstens das, also tatsächlich das Ding ist.
Ich hatte bei mir das und Welcome to Derry. Welcome to Derry funktioniert irgendwie nicht so ganz bei den Leuten.
Nee, weil die Leute, Wow und Sky, die Leute haben halt alle Netflix.
Ja.
Also das ist, glaube ich, das Nummer 1 Abo. Und wenn du noch Familie hast, Disney Plus und Prime wegen Versand und Fußball. So, ich glaube, ja, das ist dieses Dreierkonstrukt, sind die ersten drei Abos, die geholt werden, würde ich vermuten.
Hatten wir über Welcome to Derry schon?
Ja.
Haben wir letzte Woche gesprochen, ja.
Worüber wir aber nicht gesprochen haben, ist Frankenstein.
Wen mochten wir? Der war gut.
Der war berührend.
Ja, wobei, ich glaube, wir sind beide schwer reingekommen. Das war bei mir zumindest so, weil der Film teilt sich so in zwei ganz klare Hälften auf. Einerseits der Anfang aus der Perspektive von Viktor van Helsing. Nee, Viktor Frankenstein, Entschuldigung. Und dann ist das Monster da. Ne? Und das, was dann mit und über das Monster erzählt wird, da war ich vollgepackt. Und der Film wird dann hinten raus immer besser. Aber ich habe gemerkt, der Anfang ist einfach für mich ein Problem und schon immer gewesen, weil die Frankenstein-Erzählungen, so ist es auch im Buch und so ist es auch in alten Filmen, wie zum Beispiel von Kenneth Branagh, der mit Robert De Niro zum Beispiel, die gehen immer weit zurück. Die erzählen dann zum Beispiel die Jugendzeit von Viktor Frankenstein und dann hat er noch ein Studium und da fängt er ja dann irgendwann an mit Leichenteilen und dann gibt's dann noch eine Liebesnummer da. Und das dauert alles ewig, ewig und zu lang.
Hier wird zum Beispiel so weit zurückgesprungen, dass er als Kind eine Erfahrung sammelt, warum er seinen Vater übertrumpfen möchte und nicht bloß alles über das Leben wissen, sondern auch über den Tod wissen. Und diese Szene, die nimmt 5 oder 10 Minuten alleine ein, während aber es später eine Szenerie in einem Vorlesesaal gibt, die so eindrucksvoll für sich ist, aufgrund dessen, wie die Gesellschaft auf seine Erkenntnis über den Tod reagiert, dass es die Geschichte vorher nicht braucht, weil die Leidenschaft wird klar. Das würde man jetzt von Guillermo del Toro gar nicht erwarten, aber ich sag auch ehrlich, in der ersten Hälfte reicht für mich auch der Look, der Klang, das Bild, Oscar Isaacs Wahn in diesen Tod reinsteigen zu wollen.
Gut. Ich mochte den sehr.
Christoph Waltz an der Seite, die ersten Begegnungen mit der Kreatur und wie sie erschaffen wird. Das reicht für mich in der ersten Hälfte, weil die zweite wird dann ja sehr philosophisch. Weil dann haben wir den Blickwinkel der Kreatur, die sich letztendlich fragt, was sind die Menschen, warum wird mit mir so umgegangen und warum bin ich alleine?
Ne? Naja, was bedeutet es auch, menschlich zu sein?
Ja.
Das ist natürlich diese endlose Geschichte, die ja auch ein bisschen durch Frankenstein von Mary Shelley losgetreten wurde. Dieses, eine Geschichte, die Guillermo del Toro auch liebt, aufzugreifen über Monster und Menschen und wie das manchmal verkehrt wird, weil in dieser Geschichte ja ganz klar der Mensch das Monster ist. Ne? Frankenstein, der das Monster erschafft, ist angewidert von seiner eigenen Kreation. Und dabei merkt er gar nicht, oder ne, wir als Zuschauer bemerken immerhin, dass er das eigentliche Monstrum ist. Und der Film macht da auch kein Hehl draus, dir diesen Charakter am Anfang in irgendeiner Form als positive Figur zu verkaufen. Ich finde, der ist von Anfang an hoch unsympathisch. Dadurch bist du aber dazu verdammt, die erste Stunde dieses Films mit einem Hardcore-Unsympathen mitfühlen zu müssen, weil du sonst ja keine großen Anknüpfungspunkte hast. Du hast dann noch Mia Goff, die irgendwann dazukommt. Die ist dann so ein bisschen die moralische oder emotionale Instanz in diesem Film. Ansonsten gibt's keine.
Ich konnte mich so viel mit dem Setting beschäftigen. Also allein mit dieser, da sieht man in seinem Laboratorium so die Anatomie von 10, 20 Soldaten, die auf dem Schlachtfeld gestorben sind und seziert werden. Und da ist so eine Faszination drin, dass ich das für mich so ein bisschen zur Seite schieben konnte und mich so an den Sachen satt sehen. Das mochte ich wirklich gerne. Also Guillermo del Toro Faszination für das morbide Monströse, ohne dabei Horror sein zu wollen, sondern er schafft das immer so eine Faszination damit rein, dass man seine Faszination
dafür spürt. Die Bilder sind halt auch so einfach so. Das ist alles, ne, hast du mal die Bilder gesehen, wie er wohnt?
Alles gebaut auch. Ja.
Der wohnt ja quasi in einem Horrormuseum.
Toll.
Und man hat das Gefühl, dass er das immer wieder auch rekreiert.
Aber für ihn ist das kein Horrormuseum.
Genau.
Das ist der Unterschied. Für ihn ist das zu Hause.
Ja, das ist so wie Leute, die sich schwarz anmalen und am liebsten auf dem Friedhof schlafen würden und das in irgendeiner
das
Form.
Das ist ein ruhiger Ort.
Ja, die das gar nicht weird finden, sondern die sagen, das ist irgendwie.
Spazierst du gerne über den Friedhof?
Ja. Tatsächlich.
Das sagen nämlich auch einige, wie kann man nur? Ich spaziere auch richtig gerne über den Friedhof.
Ich finde das friedlich. Natürlich hat es was so von, du wirst da dann irgendwie jetzt auch noch mehr, aber ich gehe sehr, sehr gerne meine Oma besuchen zum Beispiel. Es hat natürlich was von Endlichkeit, die dann dir dann nochmal bewusster wird. Irgendwann werde ich hier liegen.
Hat es was von Endlichkeit oder was von Unendlichkeit?
Endlichkeit.
Ja.
Ich glaube, das hat nur was von Unendlichkeit, wenn man dem Wahn erlegen ist, dass es ein Leben nach dem Tod gibt.
Oder dass man da, man liegt ja dann auch wirklich sehr lange. Ich frage mich in letzter Zeit wirklich auch so, wie will ich.
Ehrlich gesagt nicht. Du wirst dann ganz schnell weggemümmelt.
Was bist denn? Also, ja, aber na gut, es ist nochmal eine eigene Diskussion. Auf jeden Fall, wir beide finden es einen schönen Ort.
Ja, ja. Und ich finde, das merkt man ihm immer wieder an. Er liebt seine Kreaturen, er liebt die Außenseiter und diese Geschichten auch. Also das muss man auch sagen, er will diese Frankenstein-Geschichte seit Jahren und Jahrzehnten neu umsetzen. Das ist ein Plan. Ich glaube, in den 90ern hat er schon gesagt, dass er Frankenstein verfilmen möchte. Und wenn der das dann endlich umsetzen kann, dann sieht man das auch auf der Leinwand. Dann habe ich das Gefühl, das ist hier ein Herzensprojekt. Es ist natürlich eine Geschichte, die man schon kennt. Und so bin ich auch reingegangen, dachte ich so, nochmal Frankenstein, das ist so wie das 10. Mal King Kong gucken. So, man weiß jetzt halt, was passiert. Der CGI-Affe ist jetzt halt noch schöneres CGI, wenn du Glück hast. Aber hier hatte ich das Gefühl, dass Guillermo A, seinen eigenen Stil aufdrückt und diese Geschichte ist dann nochmal insofern mehr Guillermo del Toro, weil gerade gegen Ende merkt man das sehr. Die anderen Frankenstein-Verfilmungen enden alle auf eine Weise, die sehr gleich ist und die eben nicht diesen Spin hat, von dem ich vorhin gesprochen habe, dieses Monster gegen Mensch und wie ist diese Verkehrung, sondern in den anderen Frankenstein-Verfilmungen sind alle das Monster. Und bei Guillermo del Toro nicht. Und dadurch hat es am Ende, wie ich finde, eine sehr viel hoffnungsvollere Komponente, die den Film für mich hat drunter werden lassen. Das ist jetzt kein Spoiler, wie der Film endet, sondern es ist eher so das Gefühl, was dieser Film dann dadurch auslöst. Und dadurch ist es für mich eine Frankenstein-Verfilmung, gerade so, weil ich so komme aus den letzten Jahren. Wir hatten ja Victor Frankenstein. Wir hatten I, Frankenstein, wenn du dich an den noch erinnerst.
Wir bekommen Bride jetzt noch bald.
The Bride kommt nächstes Jahr, genau. Aber der letzte Film, an den ich mich erinnere, und den habe ich als Kind wirklich, fand ich schrecklich. Und der ist auch nicht gut gealtert, ist Mary Shelleys Frankenstein, wo Robert De Niro das Monster war und Kenneth Branagh, was wieder so operettenhaft war, aber was auch überhaupt nicht funktioniert hat. Über die Jahrzehnte gab es so ein paar Filmchen. In Deutschland gab es ja dann den Wahn, alles mit Frankenstein zu benennen. Das habe ich in meinem Godzilla-Video erklärt, was es damit auf sich hatte. Und hier bekommen wir, ehrlich gesagt, die beste Frankenstein-Verfilmung seit...
In Guillermo We Trust.
Ja.
Es gibt schon diese Verbindung auch zu Pinocchio, ne? Das ist ja auch die Figur, die die Grenze von Leben und Tod überschreitet. Mhm. Und da sieht die auch ganz nah beieinander. Und ich finde so die Tonalität, es hat was sehr Schönes und Romantisches. Finde ich immer auf seine Art. Er packt auch in die dunkelsten Bilder immer Licht mit rein. Und das weiß ich total zu schätzen.
Ich möchte vor allen Dingen auch mal hervorheben, Jacob Elordi ist übelst gut in dem Film. Mia Goff ist super. Und der Einzige, der mir wieder nicht so gefallen hat, ist Christoph Waltz, ehrlich gesagt. Da bin ich irgendwie ein bisschen raus aus der Nummer. Und ich...
Bis wir ihn hier sitzen haben im Podcast.
Christoph, dann weiß ich von all dem nichts. Dann würde ich auch hinterher auf jeden Fall behaupten, dass du das gesagt hast.
Das wäre mal ein Knallergast.
Das
ne?
kann, ja, das wäre schon mega. Ich bin traurig für jeden, der den nicht im Kino sieht, sondern der jetzt auf Netflix gucken
jetzt
muss.
Jetzt auf Netflix raus. Ab diesem Freitag könnt ihr natürlich schauen. Freue mich, dass House of Dynamite auch gut funktioniert, gerade bei Netflix. Haben wir auch vor einiger Zeit geredet, dass auch so sehr unterschiedliche Filme gesehen werden. Bleibt mehr oder weniger noch ein Film, Der Predator ist zurück.
Konntest du den eigentlich jetzt komplett gucken?
Ja, ich hatte die Kollegin von uns angerufen, habe sie gebeten, mir die ersten 5 Minuten zu erzählen. Hat sie auch. Und ich kam aber noch ins Kino, da habe ich von diesen 5 Minuten auch noch 2 Minuten gesehen. Ich habe fast gar nichts verpasst. Ja. Und habe den komplett gesehen und ich fand den gut.
Ja, gut.
Also für mich, der sich ja so mit Alien und Predator immer so Achselzucken sagt, Monster, Monster. Monster macht dich unsichtbar, Monster rennt durch Dschungel, Monster zerschlitzt was. Man so denke, ja, okay, ist nicht so meins. Finde ich diesen Ansatz aus Kreatur wird Charakter mal total cool.
Ich finde ja leider nicht, dass dein Charakter wird.
Ja, aber auf jeden Fall deutlich mehr als sonst
Sache. Ja, ist. Aber...
Du kannst es doch nicht einmal, also dass du dieses ganze Franchise und die Fans nicht einmal komplett über den Haufen wirfst. Also Dan Trachtenberg einmal mit Killer of Killers Predator und dem jetzt verleiht den doch zumindest in meinem Verständnis, der sich in der Welt wirklich kaum auskennt. Trotzdem zwei ganz unterschiedliche, so vorher noch nicht dagewesene Anstriche, oder?
Es sind neue Perspektiven, aber also was ich mich in meiner Review, und das ist ein Punkt, den ich hatte, ich letztes Jahr bei Alien Rumble das schon gefragt habe, was will ich denn eigentlich? Und das ist ganz schwer zu sagen bei diesen Filmen, weil ich merke so...
Was du möchtest.
Genau, was will ich? Das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber mein Punkt ist, der allererste Predator ist ein Film, der steht für sich. So. Und ich bin, das habe ich neulich in einem anderen Video bei Sean David, war ich ja zu Besuch. Und da hatten wir über die Predator-Filme gesprochen. Und da meinte ich, und das habe ich schon mal vor ein paar Jahren bei der Prey-Kritik gesagt, ich finde, Predator hätte nie eine Reihe werden dürfen, weil das alles, was danach kam, hat deutlich gezeigt, dass es einfach... nicht mehr funktioniert. Das war ein Film aus seiner Zeit. Bei Predator 1 war so eine Art Slasher-Film, aber es hat sehr schön mit der Zeit damals gespielt. Es war ja die Zeit der Supermachos, wo Chuck Norris und Jean-Claude Van Damme oder Arnold Schwarzenegger mit einem Karatetritt die halbe Welt entvölkert haben. Sie waren unbesiegbar, sie haben ganze Konflikte im Alleingang gelöst. Oder, ey, die Vietnam-Veteranen sind alle zurückgeblieben. Hol du sie mal zurück, Rambo. Alles klar, ich flieg mal mit meinem Helikopter da vorbei. Und alle, ne, also, und das war eine Zeit,
du in der... Du guckst doch sowas heute immer noch gerne, wenn du dein Karate 12 auf Prime Video guckst.
Ich liebe es. Das war die Zeit so, alles war größer, alles war aber auch stupider. Dieser Film ist speziell, weil... Da sind ja diese Menschen mit diesen riesigen Waffen und es gibt dieses große Bild, wo die da mit der Uzi und mit einer Minigun in den Wald schießen. Und dann ist aber diese Kreatur, die wischt mit Arnold Schwarzenegger den Boden auf. Du willst was sagen?
Ja, ich habe dann das Gefühl, ne, das sind so überhöhte Bilder
ja?
aus so einer Zeit, wo du sagst, Schwachsinn und Schwachsinn, aber geil, auf seine Art. Völlig überzogen, völlig groß. Und wenn das jetzt hier so eine ernsthaftere Erzählung der Versuch wird, dann wird das ja bloß noch ein Abziehbild dessen, was du nicht ernst nehmen kannst. Also nee, es wird doch komplett verwässert dann. Das ist ja nicht mehr das, was du liebst.
Es ist
wie für mich, als wenn der T-Rex auf einmal anfängt zu reden und sagt, oh, ist mir ganz schön eng, mein Käfig
hier. Ja, das ist, ich habe in meiner Review ein Bild genommen, was mir sofort, beim Gucken kam mir das Bild auf, weil wir haben ja hier zwei Reihen, die auch sehr nah aneinander dran sind, nämlich Alien und Predator. Und stell dir vor, du guckst einen Alien-Film, die Kamera zoomt auf das Alien und das steht neben einem anderen Alien und dann sagt das Alien, das eine so, ey Bruder, ich find's voll doof, dass sie die ganze Zeit auf uns schießen. Und das andere Alien explodiert plötzlich, weil jemand schießt auf das Alien. Und es ist dann tot und dann kriegt das andere Alien übelst Depressionen, weil das Alien,
wieder alleine.
Der Alien-Kumpel ist nämlich tot. Und dann gucken wir dem Alien für den Rest des Films so einer Sinnesreise zu.
Dann sind wir wieder bei Frankenstein. Wer ist das Monster?
Dann sind wir bei Predator Badlands. Weil genau das ist das, was hier am Anfang quasi uns erzählt werden soll. Und wir kommen aber von einer Reihe, wo wir so ein unaufhaltsames Monster hatten, wo die Faszination auch ganz viel über den breitesten Teil des Films, des ersten Films, war die Faszination des Monsters, dass du es nicht gesehen hast. Weil es unsichtbar gewesen ist. Und weil es ein Killer gewesen ist, der unaufhaltsam zu sein schien. Die größten Machos der Erde waren in einem Film vereint und haben nicht den Predator auf die natürliche, ne? Nur Arnold Schwarzenegger hat es dann irgendwie hinbekommen, aber auch gerade so, der wird dann am Ende rausgeflogen. Das ist ein sehr, sehr eindringliches Bild, wie ich finde, das letzte von Predator, wie er in dem Helikopter sitzt, über und über mit Dreck bezogen. Und anders als in diesen Filmen der damaligen Zeit war es nicht so, dass der Held nochmal in die Kamera guckt und so mit seiner Zigarre zieht. Nee, Arnold Schwarzenegger ist absolut fertig. Dutch Schäfer heißt er im ersten Teil, ja. Der ist komplett am Ende. So, das hat alle seine Kräfte gekostet. Und daraus kamen wir dann in eine Reihe, in der alles nur nochmal entweder versucht wurde zu toppen, in Predators war dann ne, ein S hinten dran, also sind es jetzt mehr Predator. Predator 2 hatte zumindest noch den Anstand, das Setting zu wechseln und hatte eine gute Idee damit, in den Großstadtdschungel zu wechseln. Hat aber auch schon nur dasselbe gemacht. The Predator, absoluter Scheiß. Und Prey war dann auch so, wir machen jetzt mal was völlig Neues. Und nee, war es dann halt auch nicht. Es war dann halt nicht Arnold Schwarzenegger, sondern es war eine Frau und das war aber ansonsten dann halt doch schon wieder derselbe Film. So, also das stehe ich da und denke so, also was ich merke ist, den immer gleichen Film zu machen, funktioniert für mich nicht. Aber jetzt einen Film zu machen, der dieses Monster völlig entmystifiziert, weil der Predator ist ja nicht ein Predator, ist kein außerirdisches Wesen, nicht dieser mystische Killer, über den man wenig weiß, sondern der redet. Das ist ein Mensch. Diese Alien-Kreaturen werden ja von Autoren immer nur vermenschlicht. Es gibt die Sozialstrukturen wie bei uns Menschen, sie reden in Satzstrukturen wie bei uns Menschen. Alles ist wie bei uns Menschen. Also das heißt, du erzählst mir hier eine völlig neue Perspektive über den Predator, die aber eigentlich ja es ist ja gar
Außenseitergeschichte.
Es ist ja kein Predator mehr. Das, was wir bekommen hier in diesem Fall, ist Star Wars oder Star Trek. Mit Lichtschwertern und hier mal ein Witzchen und dann ist da eine Buddy-Geschichte, die sich komplett aus, ich weiß nicht, ob du Enemy Mine, geliebter Feind, kennst. Dennis Quaid und Louis Gossip Jr. hatten da so, es war so ein Film, der, ich glaube, ein Mensch und ein außerirdisches Wesen stürzen auf einem Planeten gemeinsam ab. Beide sind hochverfeindete Rassen und die müssen jetzt, um dort zu überleben, weil es der gefährlichste Planet des Universums, müssen sie zusammenhalten. Und daraus entsteht eine Freundschaft und natürlich überwinden sie dadurch alle Grenzen und es zeigt sich so, sind wir nicht alle gleich. Außerirdischer oder Mensch ist natürlich ein schönes Sinnbild gewesen. Ich finde, das funktioniert auch gut und da tut Predator Badlands gut daran, sich ein Vorbild zu nehmen, was schon mal gut funktioniert hat. Aber also wenn der Predator vorne dran steht, dann ist es einfach eine Lüge. Es ist nicht mehr Predator. Und die Frage ist, muss es das sein? Und das ist eine Antwort, die kann jeder für sich selber suchen.
Er wird ja gerne als Gen Z Predator bezeichnet, so in den Kommentaren.
Er ist ja Teenager Predator.
Ja, der, weil er jung ist, weil er aber vielleicht auch so die Sichtweise ist einfach eine völlig andere. Und da merke ich, wenn du so eine flammende Rede hältst, verstehe ich komplett. Also ich verstehe komplett, dass du sagst, warum können wir da jetzt nicht mal den Deckel zumachen und es sein lassen, weil es war genau gut als das, was es war.
Ja.
Aber ich kann ja mit Alien und Predator nicht so viel anfangen und denkst so, wenn ich das jetzt sehe, ach, das finde ich doch jetzt mal interessant. Da merke ich so, naja, das ist wenigstens eine Geschichte, weil immer nur der Fünfte, der reinläuft und zerfleischt wird, das ist mir dann ein bisschen langweilig. Ich mag ja mal unabhängig von all dem, was du gesagt hast und dass ich das jetzt vielleicht mag, mal unabhängig, ich mag das Worldbuilding in Badlands, ich finde diesen Planeten ganz cool mit seiner tödlichen Flora und Fauna. Da ist so ein bisschen Abwechslung, ein paar schöne Action-Pieces mit drin, ja, wo ich so dachte, hey, das sieht gar nicht schlecht aus. Das hat mich so echt auf der großen Leinwand ein bisschen unterhalten. Der Comic Relief sitzt nicht immer, aber hier und da ist er ganz okay, finde ich, weil Elle Fanning auch so ein bisschen tougher und dreckiger und zwielichtiger ist, als ich sie sonst in Erinnerung hatte. Und dass diese Gruppe noch komplettiert wird durch so ein anderes Wesen, das fand ich ganz nett und unterhaltsam tatsächlich. Aber ich bin mit deinem Predator einfach nicht groß geworden. Und das unterscheidet uns grundlegend, was unsere Erwartungshaltung und auch das angeht, wie wir darauf schauen.
Ich habe mich bei der Wertung sehr, sehr, sehr schwer getan, weil ich diese Perspektive, die du hast, die habe ich auch. Ich habe dann irgendwann für mich begriffen, naja gut, das ist halt ein Franchise. Und das ist auch so, ich komme mir da wahnsinnig boomermäßig vor, die ganze Zeit zu denken so, aber das ist nicht mehr mein Predator. Ne, das ist ja auch Blödsinn.
Ist doch aber legitim, wenn es sich so anfühlt.
Ja, na klar, beides darf ja sein. Und die Leute, die für sich, deswegen sage ich das auch in meiner Kritik und bin da generell der Meinung, die Leute, die für sich entscheiden, das ist nicht mehr mein Predator, vollkommen fair. Für die gibt es den Predator von 1997 und vielleicht auch noch Predator 2 und die können da gerne bleiben. Oder sie erfreuen sich an Prey und sagen, dann schaue ich mir den Film hier nicht an. So als Service-Gedanken kann man für die Leute aber raussagen, ich kann euch schon mal mitgeben, das ist auf jeden Fall nicht der Predator, den ihr wollt. Und die, die sagen, gut, ich bin jetzt eh nicht mit Predator groß geworden oder ey, ich würde mich mal freuen über eine neue Perspektive, weil bisher hat die Reihe immer nur dasselbe gemacht, die bekommen hier definitiv eine. Und eine, die dann auch ganz gut funktioniert. Ich finde dann halt so, wenn ich auch darüber nachdenke, Elle Fanning, habe ich mich sehr darüber gefreut. Ich wollte wissen, was die mit dem Charakter machen, weil auch diese Verbindung zu Weyland Yutani ja eine gute Implikation hat. So, was wird da wohl passieren? Und dann passiert aber ganz wenig. Und ich fand auch so diese Witzchen, die dann die meiste Zeit gerissen werden, die waren eher so nicht so lustig. Und dann kommt noch so eine andere Figur oder Kreatur mit dazu, wo ich dachte, ja, es ist irgendwie niedlich. Und wie gesagt, ich habe die ganze Zeit Enemy Mine im Kopf gehabt, weil ganz, ganz viele Sachen wirklich Beat für Beat abgehakt werden. Und dadurch funktioniert er. Und am Ende hat er noch ein gutes Finale. Das ist ein bisschen spektakulär. Aber dann dachte ich so, der Bösewicht ist übelst blass. Und eigentlich gibt es ja zwei Bösewichte. Das ist noch blasser. Und das wird am Ende dann auch nochmal so ganz schnell abgefrühstückt. Und ja, ich war da hin und her gerissen zwischen. Ich bin einerseits als der Fan von damals komplett unbefriedigt, weil es halt einfach gar nichts mehr damit zu tun hat. Dann wiederum denke ich so, als jemand, der sich auch mal offen über neue Impulse freuen würde, bin ich zumindest zufriedener. Das macht am meisten Spaß und es ist am meisten so franchisig. Es ist am meisten so bunt und viel und ne, es ist Star Trek.
Ich finde es voll spannend, dass Trachtenberg, der macht ja mit Killer of Killers im Grunde doch jemanden relativ glücklich aus der alten Zeit, oder? Mit diesen drei Predator in den drei verschiedenen Epochen.
Wobei, wenn du dich da entsinnst, da hatte ich ja auch schon gesagt, so das ist was, was als diese Anthology-Nummer mal als kleiner Happen funktioniert. Aber im Grunde, was haben sie da gemacht? Auch das, ne? Also es war ein ganz witziger Moment. Ich war letzte Woche auf dem Event von Moviepilot und Filmstarts. Da war Dan Trachtenberg da und hat den Film gezeigt und da habe ich mir den angeguckt. Und da wurde, haben sie ihn gefragt, wo denkst du, führt die Zukunft des Franchises hin? Was hatten wir noch nicht? Und dann gesagt, gibt er die Frage ins Publikum ab und sagt so, ey, was würdet ihr euch denn wünschen? Sagt mir doch einfach, was ihr haben wollt. Und dann ruft einer rein, weil keiner antwortet, Samurais. Und dann sagt er, ja, aber hatten wir das schon in Killer of Killers. Und dann kam keine weitere Antwort. Es kam dann noch Steinzeit, aber das ist halt das so, du darfst den Fans gar nicht das Wort übergeben, weil die wünschen sich im Zweifelsfall denselben Scheiß wie immer, was sie kennen. Und hinterher stehe dann ich da und denke mir, ja, aber es ist doch dasselbe. Killer of Killers war einmal im Weltkrieg, dann war es einmal bei den Wikingern und damit haben wir ja im Grunde schon fast alles abgehakt. Was willst du denn da noch machen? Und wie gesagt, als Anthology war das okay, aber deswegen sage ich halt, lass doch diese Reihen endlich sein. So, oder mach was Neues, probier das gerne, mach das wie mir bei Predator Badlands. Aber ich kann dir jetzt garantieren, das Gesprächsthema wird diese Woche Barbo the Haftbefehl-Story bleiben oder The Witcher 4.
Das habe ich dir ja geschrieben, ne? Das ist irgendwie krass. Ich meine, das ist der zweitgrößte Kinostart des Jahres. Und ich habe geschrieben, das ist schon krass.
Des Monats.
Dass Streaming-Filme mehr Impact haben als Sachen, die im Kino laufen.
Ja, und Wicked 2 Jahren, wird wahrscheinlich
und
auch erfolgreicher
werden. In fünf Jahren sitze ich dann zu Hause in meinem Wäldchen und gucke dann bloß noch zu Hause und rede darüber.
Naja, du hast auch da das Gefühl, es ist halt Content und Predator Badlands ist wirklich nicht schlecht. Ich habe lange so überlegt, so es gab Momente, da hätte ich dem 3 gegeben, aber am Ende dachte ich dann so, was ist denn das hier eigentlich?
Und so? Im Januar ist er auf Disney Plus?
Ja.
Wahrscheinlich.
So, und da geht er unter. Also da.
Aber ist ja egal, aber du kannst ihn so bald auch zu Hause gucken.
Ja.
Fantastic Four ist raus so. Also weißt du, die Sachen, die kommen dann und dann kannst du sie so viel gucken, wie du willst in deinem Abo. Ich weiß nicht. Manchmal.
Und, ja. Also ich weiß ja, hattest du das Gefühl, dass der Predator, weil auch das ist so ein Ding, du hast diese unerbittliche Killermaschine, die ist der Predator, ne? Aber in Predator Badlands ist er das nicht. Hier haben wir einen.
Ich sehe so die Vorschule. Ich nehme den nie als die Figur wahr, die in den anderen Filmen auftaucht und schon das ist, weil da ist es immer so ein ausgereifter, durchtrainierter. Hier nehme ich den Deck, so heißt er, wahr, wie jemand, der eben noch in seinem Clan ganz am Anfang steht, der sich noch gar nicht bewiesen hat und der deswegen auch für mich gar nicht dieser Predator ist, sondern wie so eine Kaulquappe, bevor sie zum Frosch wird. Weißt du?
Ja.
Der sich noch auf dem Weg seiner eigenen Evolution befindet und wahrscheinlich uns in anderen Filmen gar nicht begegnen würde.
Aber
mit diesen Aufträgen.
Das ist halt, wie gesagt, da kann man auch wieder nur sagen, weil das so schwer ist, da einen Stempel aufzudrücken für Leute, die sich sagen, warum muss ich Filme wie Hannibal Rising ertragen, die mir dann erklären, wie dieser Mann, der so faszinierend war in seiner Urform, ohne dass ich diese Antworten hatte, die man mir jetzt plötzlich präsentieren will.
Ja.
Warum will man die mir jetzt doch geben? Natürlich einfach nur, weil sie keine weiteren Geschichten mit ihm erzählen können und nichts Besseres wissen, um die Content-Maschine am Rollen zu halten und eine Prequel-Geschichte zu erzählen. Und hier in dem Fall, wie wird der Predator eigentlich zum Predator?
Ja,
und will ich wissen, wie seine Familiengeschichte ist? Weiß ich nicht.
Ey, ganz am Ende glaube ich, da sitzen Leute an großen Tischen, die gucken, wie ist unsere Planung für, wenn wir jetzt 2025 haben, wie ist unsere Planung für 2028 und 29 und 30 und dann sitzen sie 8 Stunden und dann fällt ihnen ganz wenig ein und dann da hat wieder der zu meckern und der und dann hast du deine Brands, die du mal eingekauft hast und dann hat irgendwer schon mal Drehbücher eingereicht, die passen und dann ergibt sich das tatsächlich auf... Dann ist das leider der Weg, der so gegangen wird. Und wenn dann mal jemand wie Warner umschwenkt und diese ganzen originären Stoffen versucht und sich ja dafür irgendwann auch rechtfertigen muss, wenn die nicht funktionieren sollten, dann ist es natürlich der Weg, den wir uns wünschen. Aber ich finde es, du fragst ja auch selbst so, was erwartest du noch? Und dieses Franchise liegen zu lassen, ist für alle, die an Zahlen und Kohle und Marketing gebunden sind, natürlich.
Mir wird diese Frage ja nur aufgezwungen, weil ich immer mehr von diesen Franchise, ne? Weil, also, wenn du mich fragen würdest, würde ich dir sagen, Terminator
aber
oder
die gibt's
Alien,
ja nur, weil sie
mal
funktionieren. Die gibt's
mal
ja nur, weil sie sich rechnen. Die gäbe es nicht. Kinozahlen sind die Einzahlen. Wenn die Leute ihr Abo verlängern oder wenn es nachher im Fernsehen noch ausgewertet wird, wenn ich für ein Produkt X 100 Millionen ausgebe und im Kino verdienst du dann 80 Millionen zurück, aber nach 3 Jahren hat es dann mit Fernsehen und so 200 Millionen.
Das stimmt nicht mehr. Guck dir Tron an. Warum gibt's Tron Ares? Nicht, weil Tron Legacy ein Riesenerfolg
gewesen. Ja, das
gewesen
war ein Jared Leto-Ding, der damals mit dem Typen bei Disney für die Filmsparte verantwortlich war, das durchgedrückt hat, vor 3 oder 4 Jahren schon, dass er das unbedingt umsetzen will und drauf gepusht hat und damals noch einen besseren Namen hatte, mit dem man dachte, es würde funktionieren.
Dann nehmen wir Terminator. Terminator 3 lief schlechter als der zweite. Dann kam Terminator Salvation. Der lief schlechter als der dritte.
Ja, aber ich meine, am Ende
dann,
der Verwertungskette.
Dann kam Terminator Genesis, war ein kritischer, unkommerzieller Flop. Und dann hat trotzdem noch jemand gesagt, lass mal Terminator Dark Fate machen. Und ich garantiere dir, in 3 Jahren wird wieder jemand Terminator ausgraben, weil das ursprüngliche Ding war mal so erfolgreich. Und so läuft das gerade bei Disney. Disney geht den Plan durch. Was machen wir 28? Und guckt dann, das hatte ich ja neulich mit dir besprochen, da werden dann so Sachen wie Sister Act ausgegraben, weil sie sagen so, oh, das hatten wir lange nicht mehr. Und das war mal damals, 1991, erfolgreich. Es könnte sein, dass es das wieder wird, weil die Leute, die neue Drehbücher schreiben, die haben wir alle vom Platz gejagt. Und deswegen holen wir uns einfach die Leute ran, die sagen, okay, da mache ich jetzt eine 3 hinter den Namen. Und da kriege ich irgendwie eine Geschichte schon zusammen. Und also so wirkt es so. Wir haben ja die Franchises wie Frozen, die auf massiv erfolgreichen Sachen basieren. Aber bei uns landet ganz viel Zeug. Beetlejuice zum Beispiel letztes Jahr. Der erste war kein Mega-Erfolg, garantiert nicht.
Ich glaube halt, der Rahmen ist dann sogar noch mal größer. Die bei Disney müssen, du hast die Filme, die Geld verdienen. Da denken wir beide jetzt in dem Rahmen vom Filmgeschäft, hat dieser Film Geld verdient oder nicht?
Ja.
So, im Zuge von Disney gibt's dann aber, glaube ich, noch die viel größere Ebene, Investoren-Calls, denen muss man was vorlegen. Ne, die Investoren sollen an Bord bleiben, die Aktie soll, da geht das ja nicht mehr nur um Millionen, da geht's um Milliarden.
Ja,
da geht's um andere Bereiche. Und die wollen einfach ein volles Blatt mit geilen Sachen für die nächsten 4 Jahre haben.
Am besten
das
Namen.
Genau, dass das Sister Act steht, das macht für dich völlig, und du hast all deine Gründe und es muss nicht erfolgreich sein, aber die, die richtig Geld bewegen, die brauchen dann voll Blatt und das war doch mal gut und das ist was Neues für die Jungen und das ist für die und, verstehst du, was ich meine?
Ja,
die verkaufen denen vielleicht, das ist jetzt eine Vermutung von mir, Hauptsache das Blatt Papier ist da so voll wie immer, 40 Filme, 3 Jahre, so. Und so wird ganz großes Geld bewegt. Und dann, also im Fall von Tron, ist es ja nochmal anders, wenn du die Attraktion im Freizeitpark damit verkaufst. Weil das ist ja der wirkliche Moneymaker für Disney. Die Schiffe und die Freizeitparks verdienen das wirkliche Geld für Disney. Es ist viel. Und der Merch, ne? Deswegen ist sowas wie Eiskönigin, wirst du nicht tot kriegen. Wir werden Eiskönigin 10 sehen. Allein, solange sich Anna und Elsa Kostüme im Kindergarten verkaufen, wird Frozen kommen. Aber filmisch, ich verstehe das vollkommen.
Ja, ja. Aber weil du meintest so vorhin, weil ich halt gesagt habe, Predator Badlands bekomme ich, oder die Frage, was will ich eigentlich von so einem Franchise, muss ich mir auch deswegen ständig neu beantworten, weil es mir aufgezwungen wird, weil es immer wieder kommt und du sagtest ja, es funktioniert auch und ich bin mir da nicht so sicher. Klar, so ein Alien Romulus war okay, ist kein Mega-Erfolg an der Kasse gewesen. Wie Alien Earth jetzt lief, kann ich gar nicht sagen, aber die Fans waren definitiv nicht angetan. Es gab da Leute, die mochten das, aber sehr, sehr viele mochten es auch nicht. Und ich weiß nicht, wie die Zahlen für Disney dann letzten Endes gewesen sind, ob es nochmal eine zweite Staffel, weil eigentlich, wenn es so erfolgreich gewesen wäre, hätten wir längst von einer zweiten Staffel gehört. Das gibt's bei den Mega-Erfolgen, hast du die Meldung, ja, zweite Staffel wurde bestätigt. Und mir wird es trotzdem aufgezwungen. Ich als Riesenfan von Alien muss mir ständig die Frage stellen, was will ich eigentlich? Und die muss ich mir deswegen stellen, weil ich entweder immer dasselbe oder Sachen angedreht bekomme, die so neu sind, dass ich mich auch frage, hat das überhaupt noch was mit denen zu tun?
Aber auch da würde ich dann wieder denken, sind wir wirklich Teil der Zielgruppe von Disney Plus? Sind wir das wirklich alles? Was, das wird ja unter dem Reiterstar versteckt, wenn es ab mehr als 12 Jahren
freigegeben ist. Jeder ist die Zielgruppe.
Die Familien, Mann. So lange Vaiana 2 25 Mal im Jahr geguckt.
Ja, aber die Familien, also die Disney Plus bietet ja auch Alien Earth.
Ja, aber ich glaube, die Kinder sind Treiben für diese Plattform. Die Animationsfilme, das muss funktionieren. Meinetwegen auch so ein Family Guy, Modern Family.
Dann mach das. Also wenn das deine Zielgruppe ist, dann produziere die Scheiße aus.
Aber du hast ja den Fox-Katalog gekauft. Du hast es. Also wenn du es kannst, warum nicht? Du gehört dir doch.
Ja, aber dann ist ja trotzdem, also dann willst du ja Zielgruppen erschließen, also weil dann müssen wir uns nicht fragen, ob wir die Zielgruppe sind, weil die sollen erschlossen werden.
Naja, wenn ich jetzt Alien oder Predator nicht mache 15 Jahre und dann bringt Netflix so raus das außerirdische Wesen mit irgendeinem coolen Namen und dann merkst du so, warte mal, die sind eigentlich auf meiner IP drauf. Ja. Das eine ist ja, eine Zielgruppe zu bekommen, das andere ist an der Marktverdrängung die Konkurrenz auch von sich zu halten. Also ich glaube, da greifen halt echt nervige Mechanismen, die mit der Kreativität der Ideen gar nicht mal unbedingt zu tun haben. Das muss für dich maximal frustrierend sein, wenn ich so eine Sachen sage, habe ich das Gefühl.
Nee, ist es gar nicht. Ich meine, das ist die Realität, in der wir leben. Ja. Ne? Und ich bin da gar nicht so, dass ich da mich hinstelle und sage so, oh, es ist so schlimm, wie das alles ist. Wir leben in einer Zeit des absoluten Turbokapitalismus. Und das ist eben die Realität, mit der wir jede Woche auch arbeiten müssen. Ich habe mich da auch daran gewöhnt. Ich sitze da nicht da und denke so, oh Mann, die haben meinen Predator kaputt gemacht, weil haben sie nicht.
Aber wir gucken
mein
auch.
Predator von 1997 ist unangetastet geblieben. Erst wenn sie da sagen, wir machen es wie bei Star Wars und bringen die geupdatete Version raus, wo dann George Lucas nochmal rübergemalt hat über den Predator und der sieht jetzt kinderfreundlicher aus und die anderen Versionen werden gelöscht
dann
oder nicht mehr verkauft.
Dann leidet der erste drunter?
Hä?
Dann leidet der erste drunter, der erste Film von 97, wenn das passiert?
Ne, so war es doch bei Star Wars. Die Star Wars Filme, die
du
sind...
Du hast es ja bei Scream auch gesagt vorhin, dass der erste für dich leidet nach dem neuen Trailer inzwischen.
Was ich gerade gemeint habe, ist, so war es bei Star Wars, dass George Lucas hat ja dann die Special Editions rausgebracht. Ja. Da wurde ja dann die, es gab neue CGI-Effekte und die ursprünglichen Fassungen, die gab es ganz, ganz lange nicht mehr zu kaufen. Wenn du die nicht als VHS-Kassette irgendwo rumstehen hattest, weil auf DVD und auf Blu-ray sind die nicht released worden. Jetzt gibt es ja Gerüchte, dass die nochmal ins Kino kommen könnten, die unangetasteten Fassungen. Aber ganz viele haben gesagt so, okay, wenn ich das Original nirgends mehr bekomme und diese Version nehmen muss, so, und deswegen meinte ich, wenn jetzt jemand sagt, so, ich übermal den Predator mit einer kinderfreundlichen Version, damit ich das Disney Plus freundlicher mache, dann habe ich ein Problem, weil dann nimmt man mir meine ursprüngliche Fassung. Aber so ist es ja so, macht so viele Fortsetzungen, wie ihr wollt. Ich muss die dann besprechen, weil es mein Job ist. Und ich sitze dann da und denke so, was mache ich jetzt damit? Aber ich bin jetzt nicht sauer auf die. Da scheiße ich drauf, ob die da die 10. Fortsetzung machen, weil das Original, wie gesagt, nimmt mir keiner. Und deswegen verstehe ich auch ganz viele Fans nicht, die dann sagen, was, das ist nicht mal Star Wars, ist doch egal.
Ich finde das auch so schwer, heutzutage noch richtig Fan von was zu sein, weil es so viel gibt.
Ja. Naja, beziehungsweise die Chance, enttäuscht zu werden als Fan, ist dann halt relativ hoch.
Weil aber auch, und das finde ich auch spannend, da müssen wir auch mal drüber reden, ich glaube, die Leute merken nicht, wie ihre Qualitätsansprüche über die letzten 20 Jahre enorm gestiegen sind. Wie oft sich Leute aufregen über Abogebühren und ich mir überlege, was ich für eine Staffel Scrubs oder so noch bezahlt habe vor 15 Jahren. Wenn ich mir überlege, wie
war... Ja, neulich, hast du es mitbekommen, dass der Game Pass von Microsoft, die Preise werden jetzt erhöht und zwar schon signifikant. Aber ich habe dann in dem Moment da gesessen und dachte, aber es ist ja trotzdem noch viel günstiger, als wenn du 80 Euro, die Spiele sind ja mittlerweile, Neupreise sind 80 Euro und wenn du da nur einen Monat Game Pass und dann kommen so 4, 5, 6, 7 neue Spiele pro Monat, sind es ja immer so, ich glaube so 6, 7 neue Spiele, die da reinkommen. Mhm. Und das, dann hast du doch den Katalog, der noch da ist. Also ich glaube, die Leute regen sich dann über 6, 7 Euro auf. Und ich weiß, man muss heutzutage jeden Euro umdrehen. Und für einige ist es noch schwerer als für andere. Aber ich finde, das Angebot ist jetzt gar nicht so unattraktiv geblieben.
Also wenn
ich
glaube,
das Problem ist eher, dass es bei gerade bei Streaming-Anbietern ist es die Fülle. Weil du für Netflix, für Amazon, für
ja, aber selbst dann muss ich sagen, früher war eine Staffel so 30, teilweise 40 Euro, wenn sie neu raus war. Auch bei Sex and the City, Scrubs, Friends, wie die alle heißen. Hast du so eine Sammelbox von Friends gehabt, alle 10 Staffeln für 300 Euro oder so. Dann ist selbst, wenn du die ganzen Streamer zusammenzählst.
Wann kam nochmal der Euro?
2001.
Ja, weil die DVDs, die haben ja noch Mark gekostet damals.
99, glaube ich, war die erste DVD, Monkey.
War nicht Leon der Profi eine der
ersten? Nee, die erste ist, Bruce Willis, Brad Pitt, 12 Monkeys.
12 Monkeys?
Ist, glaube ich, die erste in Deutschland gewesen.
Und wenn ich mich nicht recht entsinne, ich weiß noch, dass ich für Buffy the Vampire Slayer oder für Akte X, ich glaube, da habe ich, glaube ich, 70 Mark oder 80
Und das ist ja noch nicht mal inflationsbereinigt. Muss man ja auch noch mal rechnen, das wären ja heutige 100 Mark oder 50.
Ja, wer weiß so. Also
mal richtig drauf geschaut, kriegst du so viel und so hochwertigen Content ja relativ günstig heutzutage. Aber ich glaube, die Qualitätsansprüche des Publikums ist wahnsinnig gestiegen.
Na, wenn du jeden
und
Monat,
daran scheitern
wenn
so
du
viele
jeden Monat zahlst, ne, es ist ja was anderes, wenn du sagst, so, ich kaufe mir jetzt meine Lieblingsserie oder meinen Lieblingsfilm für Preis X. Und dann habe ich Preis X ausgegeben und kann danach jederzeit entscheiden, wann ich Preis X nochmal ausgebe.
Du kannst auch jederzeit aber das Abo beenden. Also monatlich.
Ja, aber ich glaube, die Leute haben einen höheren Anspruch oder wollen mehr, wenn sie monatlich zahlen und zahlen aber weit.
Aber ich finde, da sollte man auch als Benutzer merken, dass das irgendwie ein bisschen kollidiert.
Ja.
Also ist ein bisschen viel.
Ich kann in die Köpfe nicht reingucken.
Ich glaube, Stressen tut, dass es ständig teurer wird und dann gibt es auch noch Werbung dazu. Weil
das ist nervig.
Ein Produkt wird nämlich jährlich dadurch, genau, das ist das Problem.
Wir nähern
uns
jetzigen dem Fernsehen
an. Den jetzigen Ist-Zustand von vor 20 Jahren mal zu vergleichen, wäre nochmal ein krass spannender Reality-Check. Ne? Ja, das
Also für mich ist es schwierig, weil ich immer denke, so wir sind in einer privilegierteren Situation, weil einerseits kriegen wir einige dieser Streaming-Anbieter auch gestellt, weil wir da ja als...
Ich nicht.
Na, Mubi zum Beispiel haben wir so einen Jahrescode bekommen. Paramount Plus hatten wir so einen Jahrescode bekommen, weil wir da irgendwie so eine Kooperation hatten. Nee, der ist zwar abgelaufen mittlerweile, aber ist immer mal wieder.
In den Luftballons zu S war ein Monat Wow drin.
Ja, ein Monat Wow. Oder ich habe auch mal ein Jahr lang Amazon bezahlt bekommen, mittlerweile nicht mehr.
Es gibt auch gratis Presseaccounts von Disney, aber ich sage immer, nee, habe ich über meinem Telekom-Vertrag mit drin.
Habe ich auch nicht, aber ich sag nur so, ne, und dann muss man auch sagen, wir sind jetzt keine Schlechtverdiener. Das kommt dann auch noch dazu, dass man dann halt eher sagt so, naja, so ein Abo tut dann jetzt nicht so sehr weh. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich mich dann vergleichen kann, aber ich komme aus einer Zeit, in der es viel schwieriger war, an Filme zu kommen. Da musstest du noch losgehen in die Videothek. Heute ist es nicht so.
Für Kabelfernsehen hat man bezahlt. Wer hat heute noch großartig Kabelfernsehen?
Ja. Also ich finde, es ist viel einfacher, solche Sachen zu gucken. Und das Angebot ist, es ist ja eher das Problem, dass das Angebot so groß ist und dass darunter, ne, es ist so, als wäre jemand in die Videothek von 1995 gefahren, hätte alle Filme eingeladen und die würde der jetzt über dir in dein Zimmer abladen. Und da ist natürlich auch der ganze Schrott, den es in den 80ern und in den 90ern auch in der Videothek gab.
Oder du bist in der Videothek und sagst, pass auf, diese ganze Videothek teile ich jetzt in 5 Räume. Und jeder Raum, kannst alles gucken, was drin ist. Hm. Aber wenn du da reingehst, so und so lange, dann kostet das 15 Euro.
Ja.
Aber dann kannst du alles in dem Raum gucken.
Und es wäre damals, und ey, in den 90ern hätte ich gesagt, das ist kein schlechter Deal.
Ja, weil mit, ne, du musst nicht mehr die Kassette zurückspulen und so, exakt, kannst du alles gucken. Die Rückspulgebühr, ich weiß noch, da waren so Punkte mit Farben an den Dingern dran.
Ja, oder du wolltest deinen Lieblingsfilm ausleihen und dann ist der nicht gelaufen.
Verliehen.
Ist verliehen, genau. Oder war geklaut oder jemand hat die Kassette
oder
getauscht.
Oder eine Kaution für ein PlayStation 1 Spiel hinterlegen.
Und dann war deine Option, na gut, dann kann ich eben 3 Jahre warten, bis der Film bei Sat.1 läuft oder bei Pro7 und dann muss ich ihn nur mit 7 Werbeunterbrechungen pro Stunde ertragen. Ja. Ne, also das hat sich schon stark
geändert. Der Komfort schreitet voran, während das individuelle Gefühl von Wohlstand sinkt. Super spannendes Thema. Mhm. aber nicht unser Thema.
Ja.
So, für heute soll es das gewesen sein. Nächste Woche holen wir nach Deutsche schauen Deutsches. Wollten wir eigentlich heute schon machen, aber dann hat David festgestellt, dass er nicht genug Internet hatte, um es zu sehen. Wir wollen mal in Oderbruch reinschauen, wo bald eine zweite Staffel uns auch in der ARD-Mediathek erwartet und natürlich dann viele Neustarts. Und wir haben auch, danke, Gina hatte nach euren Letterboxd-Profilen gefragt und die kann man auch weiterhin dort einreichen unter ihrem Posting auf unserem Instagram-Kanal, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich sehe schon 251 Eintragungen. Wir haben also definitiv hier einiges zu roasten, auch irgendwann mal in den nächsten Folgen.
Ja.
Für diese Woche danke fürs Reinhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
Bis dann.
Tschüss.